palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, jetzt ist sie da. Die große Serie Amore Saisonvorschau. Wir haben 85 Millionen plus Boni ausgegeben und den Südtirol-Messi rangekarrt. Christian Bernhard, ich grüße. Hallo.
Darauf weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich lasse es einfach mal so stehen. Aber hallo erstmal.
Hallo. Hallo auch Marius.
Es freut mich sehr, endlich mit einem so guten Spielmacher zusammenzuspielen, der mir die Pässe in die Tiefe schickt und dann Absolut. Kann ich sie verwandeln.
Ja. Sehr gern.
Ich dachte, es ist eher im Sinne von, er macht alles alleine. Aber
und Ach so, wir. Ja. Nee, das möchte ich aber nicht.
Das möchtest du nicht, okay. Nee, mannschaftsdienlich will er spielen. Okay. Christian, erzähl mal kurz, wie hast du den Sommer verlebt?
Oh, wie habe ich den Sommer verlebt? Ja, durchaus auch in Südtirol das ein oder andere Mal. Am Meer war ich noch nicht. Das womöglich ergibt sich noch. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, würde ich mal sagen. Ja, und ansonsten auch jetzt gerade so die letzten Wochen schon mit Vorfreude, dass es jetzt auch wieder losgeht mit den schönen Sachen, die wir da immer wieder mal so halbjährlich im Murmeltiermodus starten ungefähr, oder?
Ja, sehr gut. Ja, voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist alles eng getaktet in unserem, auch in unserem Kalender.
Habe ich mitbekommen, ja.
Allerdings die Folge, die wir gestern aufgenommen haben, kommt erst nächste Woche und dann hat in dieser Folge Markus gefragt, ob wir dich fragen, ob du favorisierte Trikots hast oder ob du das erst machen willst, wenn du weißt, wie wir über die Trikots geurteilt haben. Oder gibt es schon für dich einen Top und einen Flop bei den Trikots?
Boah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, da ich da noch nicht so ein Auge darauf, also bewusst mir das so angeschaut haben, erwischte mich da ehrlich gesagt auf den falschen Fuß. Also gar nicht so sehr, dass ich wissen müsste, was ihr gesagt habt, sondern, boah.
Du, das ist vollkommen okay. Also das ist, ich habe schon fast mir gedacht, dass du bist nicht der ganz so große Trikotsammler, oder?
Ja, nee, das würde ich so gar nicht sagen. Ich sag mal so, wahrscheinlich ist mir noch kein so krass ins Auge gesprungen, dass ich mir unterbewusst schon dachte, wow, mega. Aber da ich halt nicht bewusst drauf geachtet habe. Also machen wir es so, gebt mir jetzt nochmal den zweiten Spieltag und dann werde ich euch auch irgendwie noch wissen lassen. Ja. Was ich schon mal verraten kann, ich schaue immer sehr gern die letzten Jahre auf das Roma-Trikot, einfach weil es da vorne so schön leer ist. Interessiert mich dann immer, was die gerade so an Nuancen machen. Das schon. Also das, ja, dann machen wir es kurz. Vielleicht ist wirklich so das Roma-Trikot ist mal wieder mal kurz ins Auge gesprungen.
Da kann ich dir nur als kleinen Tipp geben, schau mal, die Roma hat ja nicht nur ein Trikot, sondern auch zwei und vielleicht sogar ein drittes, dass es sich lohnt anzuschauen. Da guckst du mal nach. Ja, aber weil du gesagt hast, wir sollen dir noch den zweiten Spieltag geben, ist das eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf, dass wir der Transparenz halber sagen müssen, dass diese Folge vor dem zweiten Spieltag aufgezeichnet wurde. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was das dann bei unseren Analysen bewirkt. Auf der anderen Seite ist der erste Spieltag jetzt schon so prädestiniert dafür, dass man wieder irgendwie eine Overreaction in irgendeine Richtung hat, dass man Inter jetzt vielleicht doch nicht so schlecht sieht, wie man sie eigentlich vielleicht gesehen hätte. Man weiß es nicht, man wird es nie erfahren. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt die Saisonvorschau machen können und nicht erst nach drei Spieltagen. Da habe ich ja auch Kommentare gelesen, dass es sich dann gar nicht mehr lohnen würde. Aber Freunde, wir sind jetzt auch noch mitten im Transferfenster. Das hat schon Sinn, warum wir das heute machen. Inklusive am Schluss natürlich dem großartigen Tabellentipp.
Ich kann euch so viel verraten. Ich habe mir gesagt, ich lasse mich vom ersten Spieltag nicht von meinen Ideen abbringen. Auch wenn es vielleicht das ein oder andere Mal gar nicht so einfach dann war. Aber ich habe mir jetzt gesagt, nee, ich bleib ungefähr.
Okay.
Dem, was ja, ich habe es probiert rauszulassen. Sagen wir es mal so.
Ich erinnere mich an die Saisonrückschau und habe einen Verdacht. Und da geht's mir dann wahrscheinlich geht's mir, glaube ich, ganz genauso.
Ja, aber ich probier's, ja, genau. Das ist nicht so sehr. Und ich finde auch, was wir uns jetzt schon sagen können, ich finde, es ist uns gut gelungen. Also der 28.8. ist schon mal sehr stark, dass man nicht mehr so viel Transferfenster offen hat. Aber wenn man gerade so mitbekommt, was doch noch bei einigen los ist oder noch los sein könnte, fallen uns am Ende vielleicht auch noch die 4 fehlenden Tage auf die Füße. Wer weiß.
Ja, ich habe ehrlicherweise ganz kurz dazu zu den Transfers von noch. Das also wirklich die randomste Sache, die ich heute gelesen habe, ist, wer da interessiert an Andrea Pinamonti? Ey, ganz ehrlich, Clemens, ich würde mir 10 Trikots holen, auf einen Schlag, wenn das wieder reinfinanziert, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, wir haben die letzten Jahre das manchmal so gemacht, dass wir bei den Aufsteigern angefangen haben. Ich würde das gerne dieses Jahr einfach alphabetisch machen, Christian.
Oh.
Und dann am Ende den Tabellentipp, oder?
Ach so, okay.
Das bedeutet, wir fangen jetzt an mit Atalanta. Ja, das ist doch mal eine Herausforderung.
Entschuldigung, dass ich dachte, ja.
Nee, was gefällt dir an Ivan Juric und seine Idee, Fußball spielen zu lassen, am besten?
Ich glaube, wir haben ja auch, glaube ich, beim Saison-Rückschau schon mal kurz drüber gesprochen, oder? Also ich finde die Idee, dass nach der Ära Gasperini, dass ja klar war, dass egal wer da kommt, erstmal einen riesen Fußstapfen reintritt, ist ein ziemlich smarten Move vom Club, erstmal jemanden zu holen, dessen Art, sage ich mal, zumindest nicht ganz weit weg von der Fußballidee von Gasperini ist. Also dass du zumindest die Spieler jetzt nicht gleich mit komplett neuen Ideen überfrachtest. Deswegen, Juric ist ja bei vielen sehr negativ weggekommen. Ich finde das jetzt erstmal gar nicht mal so dumm, die Idee. Ja, und was mir gefällt, wäre schon, wenn ich denke das so ein bisschen an Juric Torino zurück oder auch noch Juric Hellas, dass die halt schon auch sehr scharf gegen den Ball, dieses teilweise 1-gegen-1 Pressing hier so über den Platz verteilt. Ja, würde ich sagen, dieses Grundelement, könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Hoffnung von Atalanta ist, dass das schon im Großen und Ganzen weiter transportiert wird. Also würde ich mal sagen, dass es, glaube ich, weiterhin unangenehm ist, gegen Atalanta zu spielen.
Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob wir haben in den vergangenen Jahren oft gesagt, jetzt ist der Moment da, da entwickelt der Juric sich mal weiter und da bringt der Torino dann irgendwie in die Europa League oder in die Conference League oder so und entwickelt auch mal eine offensive Idee. Und das ist jetzt ja der Moment, wo das passiert werden sein muss, können möglicherweise. Aber dann habe ich mir gerade mal die Transferübersicht angeguckt und die haben natürlich als Nachfolger von Matteo Retegi, dem Torschützenkönig, Nikola Kristovic verpflichtet. Und wir wissen ja alle, der schießt ja auch seine Mannschaft zu den Zielen, die sie haben wollen, wenn er quasi keine Mannschaft hinter sich hat.
Ja, das ist, ich finde aber Kristovic ist trotzdem so einer, ist schon viel bei dem gesehen, aber genau das, was du gemeint hast, spricht auf der einen Seite natürlich für ihn, dass er bei eher schlechteren Teams so gut performt. Andererseits, finde ich, stichst du natürlich in solchen Teams auch eher heraus, als du es vielleicht bei anderen machst. Logisch. Weißt du, deswegen, das ist, kann funktionieren, muss aber nicht.
Ich würde es gleich kurz ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, das Gute für Herrn Kristovic ist, dass er nicht die ganze Verantwortung da vorne allein schultern muss, sondern es gibt ja eine Art Neuzugang, der zwar nicht neu ist, aber der für Atalanta neu ist, nämlich Herr Skamaka. Also, wenn ich jetzt sehe, Skamaka plus Kristovic, sage ich mal, auf die neuen, auf dem Papier erstmal nicht so verkehrt aufgestellt. Ich glaube, da wird es einige in der Serie A geben, die diese Kombo nehmen würden. Und wenn wir dann Scalvini vielleicht auch noch mit reinzählen, der letztes Jahr auch so gut wie nicht dabei war, dann, um mal was Positives zu sagen, dann würde ich sagen, kommt Atalanta auch mit zwei eigens generierten Neuzugängen da daher, die, wenn sie gesund sind, in der Serie A durchaus einen Impact haben können, sollen, werden.
Weil du hast ja gesagt, die sind schon schlecht weggekommen bei einigen. Jetzt war ich ja oft auch in der Historie derjenige, welche, der hier sozusagen immer den Breakdown, Meltdown von Atalanta versucht hat zu prophezeien. Das bin ich dieses Jahr, bin ich gar nicht dabei. Weil ich jetzt auch glaube, ich habe das letztens, glaube ich, im Roma-Podcast gesagt, wo, na gut, der ist im Roma-Podcast, da wurde halt natürlich nicht gut über Ivan Juric gesprochen. Weil ich meinte, bei irgendeinem anderen Trainer habe ich das auch schon mal gesagt, und jetzt sage ich es bei Ivan Juric auch, also irgendwas muss der doch können. Also auch wenn das jetzt die letzten Jahre nicht funktioniert hat bei ihm, das kommt doch irgendwo her, dass der da immer wieder seine Jobs bekommt und der, wie du gesagt hast, hat ja auch unter Gasperini gelernt und lustig, weil du vorhin gesagt hast, von der Art her ähnlich, er ist ja, finde ich, nicht nur von der fußballerischen Art her ähnlich, ja, also er ist ja auch so einer, der mal den Rohrstock rausholt, würde ich mal behaupten wollen. Hat Gasperini ja schon auch gemacht, so, weil man das so hört, was Spieler, die auch gegangen sind, über ihn gesagt haben.
Und ja, für auch mal die Lanze.
Sorry, Marius.
Alles gut. Die Lanze dafür einmal zu brechen, er hatte ja eigentlich auch nur ein wirklich schlechtes Jahr.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte von einem schlechten, das war sehr schlecht. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Aber ich finde, davor war das im Rahmen der Möglichkeiten mit seinen Clubs. Ja. War das okay, finde ich. Also, genau, das hätte ich jetzt auch eingeworfen.
Wie beurteilst du die ganze Lookman-Geschichte?
Ja, deswegen möchte ich kurz meinen Lacher eingangs erklären. Atalanta ist für mich mit Abstand die Mannschaft von den 20. die auch heute am 28.8. am schwersten einschätzen kann, weil für mich hängt schon sehr viel dran, ob halt Lookman am 2. September auch noch in Bergamo ist oder eben nicht. Ich fange mal so an. Ich fand's ein sehr starkes Clubsignal, das so stabil zu bleiben. Also das fand ich wirklich sehr stark, als Club zu sagen, ja du, wenn das Angebot uns nicht, also wenn die Summe nicht kommt, die wir für ihn ausrufen, dann geben wir ihn einfach nicht ab. Und auch wenn der gute Spieler sich dann erstmal unabgemeldet in Urlaub verabschiedet oder so. Also das finde ich erstmal ein sehr starkes Signal. Finde ich, zeigt auch, dass Atalanta in den letzten Jahren da auch als Club wirklich gewachsen ist und ein gewisses Standing hat. Und ich könnte mir wirklich auch gut vorstellen, dass, wenn jetzt sich die nächsten Tage nichts mehr tut, dass es dann heißt, so Ademola, jetzt ist der 2. September, du bist immer noch bei uns, jetzt kommst du bitte in die Kabine rein, entschuldigst dich mal schön bei allen und dann geht's einfach wieder weiter und dann spielst du wieder schön Fußball für uns. Und deswegen mein Lacher anfangs, Atalanta mit Lookman, da habe ich ein paar Ideen. Atalanta ohne Lookman, würde ich sagen, ist halt ein bisschen schwächer sozusagen, weil ich glaube, den Wert von Lookman in den letzten Jahren der Serie A, ich glaube, den haben wir alle vor Augen, oder?
Ja, ja. Und aber Ademola Lookman, ist das ein Spieler, der in die Kabine kommt, sich entschuldigt und dann genauso gut spielt wie letzte Saison?
Im Kleinen gab es ja letztes Sommer schon. Da war ja kurz vor Schluss noch PSG, die angeklopft haben. Die haben dann ja auch, da war er ja auch in einem Spiel, ersten Serialspieler, nicht im Kader, weil es diese Verhandlungen gab. Und am Ende ist das geplatzt und ich würde sagen, die Saison war da nicht verkehrt. Ich bin bei euch, jetzt kann man sagen, macht er das ein zweites Mal auch nochmal. So, wie soll man sagen, so reibungslos. Das kann ich logisch von außen nicht beurteilen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein Lookman Interesse daran hat, falls eben am 2. September er weiterhin bei Atalanta ist, jetzt nicht die ganze Saison nur außen rumzusitzen und zuzuschauen. Also der kann ja mit Atalanta zur Erinnerung auch Champions League spielen. Also da kriegt er schon jetzt nicht die schlechteste Bühne, würde ich mal sagen.
Oh ja, und apropos wurde ausgelost, ne? Ich muss ehrlicherweise sagen, Atalanta hat es halbwegs passabel getroffen. Heimspiel gegen Chelsea, auswärts bei PSG, zu Hause Brügge in Frankfurt. Das bleibt entspannt da. Das ist da ein schönes Fanfest auf jeden Fall. Zu Hause Slavia Prag bei Roberto Di Serbi und Marseille. Zu Hause gegen Athletic Bilbao und dann noch auswärts bei Union Saint-Gilloise.
Findet ihr echt, dass das nicht gar nicht so schlecht getroffen wurde. Ich muss sagen, ich finde Marseille auswärts aus dem dritten Topf, finde ich, geht nicht viel schwerer, jetzt so vom Ambiente her, würde ich mal sagen. Und aus dem vierten Topf Bilbao, klar daheim, aber aus dem vierten Topf Bilbao, finde ich, hätte man schon auch durchaus besser treffen können. Gut vorne
kriegst du immer Kracher. Ja, okay, wenn du so siehst.
Frankfurt auswärts ist jetzt auch nicht, würde ich sagen, angenehm, sage ich mal. Also ich habe so ein bisschen kurz bei Atalanta gezuckt, aber klar, es gäbe auch noch größere Namen. Da muss man, glaube ich, nicht drum herum reden, ja.
Ja, vor allem, weil ich habe tatsächlich ein, zwei Konstellationen und Gegner gelesen, wo ich dachte, wie, das sind acht schwere, heftige Dinger. Nee, klar. Zum Beispiel PSG. Das, was Frankfurt so bekommen hat. Auch. Mhm. Ja, und dann müssen wir wieder sagen, es reichen ja drei Siege aus diesen acht Spielen, ne?
Ja.
Vermutlich, um weiterzukommen.
Ja. Für die Zwischenrunde, ja. Und gegen Brügge hat man natürlich eine Rechnung offen. Auch Lookman, ne?
Stimmt, ja. So, vielleicht wird das die Geschichte. Gucken wir mal. Lass uns schauen, was wir über Bologna zu sagen haben. Ich treibe mal ein bisschen das Pferd an. Da wissen wir jetzt noch nicht, wie es gegen wen's und wie und wo europäisch geht. Und das ist, also wenn du vorhin gesagt hast, Christian, bei Atalanta ist es so schwer jetzt mit ohne Lookman und Transferfenster hin und her. Bei Bologna tue ich mich dieses Jahr insgesamt irgendwie schwer, das zu beurteilen. Ich kann es auch gar nicht so richtig greifen, woran das liegt. Vielleicht auch, dass letztes Jahr so ganz, ganz tolle Phasen hatten, wo man gedacht hat, jetzt hat Italiano da was Neues geschaffen und dann ist hinten raus nochmal abgefallen, aber durch den Coppa-Sieg steht da trotzdem so eine tolle Saison, aber war die wirklich in Summe so gut und kriegen die das nochmal? Ich meine, so eine Serie-A-Saison ist halt immer so extrem lang und das Spitzenfeld ist extrem dicht und ich tue mich schwer damit, ob ich Bologna da heuer wieder oben rein tippen könnte.
Ich bringe es kurz auf den Punkt, meine zwei, drei Ideen. Also ich bin sehr von Italiano überzeugt, deswegen sehe ich die immer erstmal auch weiterhin eher positiv. Ich finde zum Beispiel auch diese Immobile-Verletzung jetzt, der ja 2 Monate ausfällt, gleich am ersten Spieltag, ist ein ganz guter Indikator da. Also es tut weh, logischerweise, aber ich finde es ein ganz guter Indikator dafür, dass ihr Kader punktuell ziemlich tiefer geworden ist, denn Immobile war ja ein Plus, also die haben ja immer noch Castro und Dalinga, also die 2 Neuner aus dem letzten Jahr. Auch so ein Sortea, den die jetzt noch geholt haben, das finde ich spannend. Klar, bei dem muss man schauen, wie ist es als Rechtsverteidiger in der Viererkette, also ich finde in der Fünferkette wäre der nochmal stärker, aber so einen zu holen, finde ich erstmal alles andere als verkehrt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Wittig, der neue Tscheche da, auch gar nicht so weit weg von Boykema ist. Also ich glaube schon, dass sie da auch wieder gut transfertechnisch gearbeitet haben. Ndoye wird ihnen wehtun, das ist klar, der Abgang. Aber ich habe halt so das Gefühl, dass so Italiano-Teams eh meistens so übers Kollektiv kommen und dass es dann gar nicht so den einen herausragenden braucht. Und als letzter Punkt, den ich mir so überlegt habe, ich finde, was ihnen vielleicht hilfreich sein könnte in dem Segment, wo da einige Mannschaften sich bewegen, die kennen die Doppelbelastung. Also mit Italiano auch schon letztes Jahr Champions League. Klar, jetzt war vielleicht letztes Jahr Champions League nochmal aufregender, emotionaler. Aber jetzt Europa League, glaube ich nicht, dass sie sich da durch den Rhythmus jetzt da groß aus der Bahn werfen lassen. Also doch, ich sag mal so, ich freue mich wieder sehr auf Bologna, weil ich glaube, da kriegen wir wieder einiges Ansehnliches zu sehen.
Ich glaube, dass Bologna auch so ein Team ist, das haben sie letzte Saison gezeigt, dass dann mit der Saison stärker wird. Also die hatten da auch nicht so einen guten Start, auch gerade dann, also Champions League ja sowieso viel verloren am Anfang und dann auch in der Liga irgendwie nicht so gut aus den Startlöchern gekommen. Und sind, als sie sich dann irgendwie gefunden hatten, so, und dann, das passt ganz gut, glaube ich, zu dieser Kollektivaussage, dann lief es eben auch rund und dann haben sie, glaube ich, eine Phase gehabt, wo sie nach der Roma das formstärkste Team waren und sind dadurch dann halt sehr, sehr lange sehr weit oben mit drin gewesen, womit man vor der Saison ja auch überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Ich finde, die Abgänge sind natürlich extrem schmerzhaft, aber das hat man das Jahr davor auch gehabt, auch mit einem Stürmer und mit einem Verteidiger. Mein tschechischer Arbeitskollege ist von Wittig extrem überzeugt. man sagt, er macht halt vielleicht sogar den Schritt ins Ausland. Eigentlich macht er ein Jahr zu spät so, aber also talentiert ist er auf jeden Fall. Sie, also Ndoye, auch der größere Verlust, schon finde ich der auch dann eben in dieser starken Phase, die ich gerade angesprochen habe, nochmal hervorgestochen ist, auch irgendwie so vom Energielevel her und so. Aber ich mache mir um Bologna auch keine großen Sorgen, und das ist ja vor allem auch der Punkt, selbst wenn die Achter oder Neunter werden, dann spricht man da ja, glaube ich, jetzt trotz der letzten beiden Jahre nicht von einer großen Enttäuschung. Hoffe ich.
Ja, wäre so ein bisschen die Frage, wollen die den nächsten Schritt gehen oder was wäre der nächste Schritt, oder was denkst du, Christian, ist das genau, sind die immer noch in dem Rahmen alles, wo die sagen, das ist auch für die Herrschaften Saputo und so alles fein?
Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr die ersten 10 euch aufgeschrieben habt, ist euch vielleicht auch aufgefallen, da sind aber viele Mannschaften drin, die da durchaus da. Also ich würde mal sagen, machen wir es mal kurz, ohne zu spoilern. Ich würde sagen, von den ersten 10 Namen hat jeder durchaus berechtigte Hoffnungen auf Europa, und zwar in unterschiedlicher Ausprägung. Dementsprechend wird da den einen oder anderen erwischen, der nicht da reinkommt. Also ich finde, das spricht ja sehr dafür, wie stark eben gerade dieses, sage ich mal so, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe mich zum Beispiel am schwersten getan, so ab Position 5, 6 bis 10. Keine Ahnung, also gefühlt war das ja ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dieses Jahr da wieder so knapp ist, dass wenn du vielleicht am Ende zweimal, in den letzten zwei Spieltagen zweimal verlierst, dann rutschst du vielleicht noch von 6 auf 9 ab oder so, weil es so wahnsinnig eng ist. Also so viel so als Prämisse, und deswegen Bologna, ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt groß erwartet wird, dass jetzt Bologna irgendwie die Top 4 angreifen muss. Also ich finde, das wäre ein bisschen verwegen, und wenn sie dann sich wieder zumindest schnuppern können an 5, 6 so rum, dann würde ich sagen, ist das halt einfach realistisch, dass du müsstest dann ja Lazios, Atalantas, Fiorentinas, sage ich jetzt einfach mal, hinter dir lassen. Ja, das ist jetzt auch kein Selbstläufer, würde ich einfach mal meinen. Und bei Bologna kommt obendrauf, ich habe so ein Gefühl, dass die für Europa gebaut sind. Also ich finde, die haben ja letztes Jahr schon am Ende der Champions League viel Spaß gemacht. Und ich traue denen in der Europa League einiges zu. Also ich glaube, Italiano ist ja so ein Trainer, hatten wir schon mit der Fiorentina, der da einen guten, langen Weg gegangen ist. Irgendwie spielen sie auch so einen emotionalen, intensiven Fußball. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Bologna einfach in der Europa League eine gute Figur macht, was auch immer das dann genau bedeutet.
Jetzt sag mal, was heißt das, gute Figur? Komm, mach mal einen Hot-Take jetzt.
Ja, Hot-Take. Dann sage ich, Champions League Zwischenrunde letztes Jahr, Man City, was war's gegen PSG? Nee, was war's? Man City gegen Real in der Runde der letzten und dann, was sagen wir dann? Also klar, ich habe jetzt ehrlich gesagt das Europa League Tableau auch noch nicht vor mir, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die unter die Top 24 kommen, egal wen die jetzt kriegen. Und dann würde ich mal sagen, ja, keine Ahnung, dann muss man halt schauen, wen die da so vor sich hingeworfen bekommen. Aber ich glaube schon, dass Bologna ein Hin- und Rückspiel, auch mit dem Dallara, mit der Emotionalität, mit der Geschichte, die da mitschwingt, und auch als Italiano-Mannschaft, dass die da durchaus auch, keine Ahnung, Viertelfinale in die Richtung gehen können. Also das würde mich jetzt in keinster Weise überraschen, je nachdem, was da halt, wie die Auslosung dann halt auch ist. Aber ja, das vielleicht nur so ein bisschen als Rahmen. Ich finde es wahnsinnig schwierig, da gerade so 6, 7, 8, 9, 10, boah, da bleiben ein paar große Namen auf der Strecke, wenn man da einen, zwei nach vorne schiebt.
Absolut. Ja, sind wir gespannt. Ja, ich denke, fürs nächste Team geht es auf jeden Fall ausschließlich um den Klassenerhalt. Und da sind sie aber, glaube ich, ganz gut gerüstet, so für meinen Geschmack. Auch dank des Heimstadions, der Emotionalität und jetzt direkt auch schon im ersten Spieltag wieder einen klassischen Cagliari-Abend verlebt gegen die Fiorentina. Nicht kaputt zu bekommen, Cagliari Calcio, trotz der Trikots.
Und dass obwohl Pavoletti nicht mal auf dem Platz stand.
So.
Habe ich extra noch geguckt gehabt, also ich dachte, der hätte vielleicht da den Ausgleich in der 95. gemacht, aber nee.
Marius, hilf mir mal ein bisschen auf die Sprünge, Zu- und Abgänge Cagliari.
Ja, der für mich most random teure Transfer, also sozusagen der Nick Woltemade der Serie A, ist Roberto Piccoli. Den haben die fest verpflichtet. Ja, der hat eine sehr gute Saison gespielt, so gar keine Frage, aber die Fiorentina legt dafür 25 Millionen auf den Tisch. Wir sind, glaube ich, zwei Manager, die sich gut verstehen und sich gerne mal aushelfen, wenn da irgendwo ein Finanzloch gestopft werden muss. Kein Vorwurf.
Das kann mir doch keiner erzählen. Das kann mir doch keiner erzählen. Also bei aller Liebe, wirklich. Du hast da nicht Mois Ken und schmeißt da nochmal 25 Millionen für Roberto Piccoli hin. Also,
und Dzeko. Und Dzeko. Aber Fiorentina kommen wir gleich zu.
Ja,
ja, also ich finde den Move. Also ich habe zuerst nicht verstanden, warum man nicht mit Nicola einfach weitermacht, aber ich finde den Move auf Pisacane, auf den ehemaligen Kapitän, Vereinslegende U19, sehr erfolgreich, hatte, glaube ich, die Coppa gewonnen, auf den zu setzen, fand ich sehr cool. Das machen nicht viele italienische Vereine so, glaube ich, und da wünsche ich mir einfach, dass das von Erfolg gekrönt ist, was dann eben der Klassenerhalt ist. Und ich glaube, dass die Mannschaft das auf jeden Fall drauf hat. Also da sind wir natürlich wieder bei unserem Comunio-Team, aber sie haben natürlich auch einen der besten Torwarte der Serie A.
So, ja. Ich wollte vor 5 Sekunden das Gleiche sagen.
Also Caprile wird auf jeden Fall den einen oder anderen Punkt festhalten. Ist natürlich spannend, wie sie die Tore und die Präsenz von Piccoli im Sturm ersetzen. Semi Kilicoy, der aus Beşiktaş gekommen ist, ein ganz junges, großes Talent, der war mit 17 schon Stammkraft bei Beşiktaş. Der hat das auf jeden Fall in sich. Ist die Frage, ob er das dann jetzt so abruft am Ende des Tages.
Der ist spannend, ja. Da. Und Seba Esposito sollte man ja auch nicht vergessen, das finde ich.
Ah ja, stimmt, den haben sie auch geholt, ja.
Also klar. Die Kategorie, also ein Seba Esposito für, sag ich mal, Kategorie Cagliari, finde ich schon stark. Volo Runcho, ich glaube, der passt auch genau da richtig gut rein mit der Physis und ist vielleicht ist für Sonnen halt Neapel einfach zu groß, aber eben so Hellas, Cagliari, glaube ich, das kann es echt ein Spieler sein, der auch den Unterschied ausmacht. Und da fand ich jetzt den ersten Spieltag einfach wunderschön, weil das war wieder ein klassisches Cagliari-Heimspiel und ihr habt es ja schon angerissen. Also die sind halt einfach giftig, die machen weiter, die machen das Tor, wenn es sein muss, nach Freistoß in der 94. Also ich finde das gut, wie die da arbeiten. Klar muss man hinter Pisacane ein Fragezeichen setzen, wissen wir halt einfach nicht, aber ich finde den Move auch sehr stark als Verein. Wie gesagt, Sortea müssen wir halt auch noch nennen, der war letztes Jahr schon auch sehr wichtig für die. Also Piccoli plus Sortea zu verlieren, ist jetzt schon erstmal, würde ich mal sagen, ja, tut schon weh. Aber ich finde auch, dass Cagliari, dass die bleiben drin. Also die sind zu energetisch, zu unangenehm für viele immer wieder mal, ja.
Ja, und vor allem finde ich auch, haben sie immer eine gute Mischung, auch dieses Jahr wieder an diesen ein, zwei erfahrenen Säulen, die sie drin haben, die sich halt auch nicht verrückt machen lassen, ne? Also das ist, und plus, also jetzt mal ohne Augenzwinkern und Schmunzler, finde mit Caprile, das ist schon nochmal auf jeden Fall für ein Team, das um einen Klassenerhalt kämpft, würde ich sagen, ein doch sehr überdurchschnittlicher Torwart, ne? Das ist nicht wie in dem einen Jahr, wo Venezia dann diesen einen Finnen da drin gehabt, so halt, ne? Wo du dann halt auch sagst, so gut, und wenn, dann kriegen wir einen Schuss aus Tor, dann verlieren wir das Spiel auch noch, weil der reingeht.
Nee, definitiv. So. Jaremina, glaube ich, weil du ja gerade von Erfahrenen sprichst, so einen mal zu nennen.
Ja.
Wow, so einen zu haben im Abstiegskampf, würde ich schon auch meinen. Das kann dir schon durchaus weiterhelfen. Und dann auch so diese ganze Kategorie, diese Deolas und so. Also das sind einfach, klar, das sind jetzt keine Spieler, die da irgendwie groß in irgendwelchen Top-Elf oder großen Namen auftauchen. Aber ich finde, die wissen halt, was sie da zu tun haben. Und es anscheinend wirkt es zumindest so, auch wenn 90 Minuten sehr kurz sind, dass Pisacane ihnen, glaube ich, auch wirklich dieses Feuer und so, dass das auch weiterhin Teil, sag ich mal, dieses Cagliari-Konstrukts ist. Und deswegen bin ich da auch ziemlich positiv gestimmt.
Und ich habe immer das Gefühl, das ist, glaube ich, auch ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann. Und da ist vielleicht der ein oder andere Spieler auch mit dabei, sich fürs Strandhäuschen dann dir das noch in den Vertrag schreiben zu lassen und zu kommen. Okay. Dann sprechen wir über ein Team, das noch nicht so lange in der Serie A ist, aber dieses Jahr wahrscheinlich Eines ist, dass da oben jetzt einen Platz wegnimmt, wo Christian gemeint hat, da muss sich jemand anderes umgucken.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich probiere gerade das Alphabet durchzugehen, genau.
Na nee, Como kommt noch vor Cremonese.
Ja, das stimmt, ja.
Direkt Top 4 oder erstmal nur Europa League? Was machen wir mit denen?
Also ich Spoiler, Top 4 habe ich sie nicht, nein. Aber, aber nicht ganz weit weg vielleicht. Ja, also ich glaube, da hat man ja auch schon einiges. Also das nächste 100 Millionen Transferfenster, glaube ich, jetzt. Also was die an Qualität rumlaufen haben, das ist schon teilweise frech, würde ich fast sagen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, allein wenn man die offensiven Außen jetzt durchgeht, was der da hat, der Herr Fabregas mit den Rodriguez und Adais und Kühns und die jetzt noch dazugekommen sind zu den Diaos und die alle schon da waren, also das ist schon heftig. Baturina, da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen, das ist auch nochmal, ich glaube, der könnte auch bei anderen Mannschaften spielen. Ich werfe mal für euch so ein kleines, also nicht ein Fragezeichen, aber ich bin sehr gespannt rein. Also Como ist ja auch eine der wenigen Mannschaften vorne drin, die ja nur einmal die Woche spielen, also die auch nicht die Doppelbelastung haben. Und jetzt würde ich bei gewissen Mannschaften, würde ich sagen, das ist ein großer Vorteil, wo wir ja auch noch dazu kommen. Bei Como bin ich mir gar nicht so sicher, weil die einfach so viele gute, junge, talentierte haben, die ja da hinkommen, um auch den Sprung zu machen, also um auch den nächsten Schritt zu machen. Wenn da so ein 25-Millionen-Mann aus Spanien kommt, der U21-Nationalspieler ist, ich glaube, der hat wenig Lust, immer wieder mal am Sonntag auf der Bank zu sitzen. Und deswegen bin ich gespannt, wie er das moderiert bekommt, Fabregas, weil da wirklich... Da läuft wahnsinnig viel Qualität rum und der kann die nicht alle bringen. Klar, ich weiß, jetzt kann man sagen, man kann auch von der Bank entscheidend sein. 5 Wechsel, 60. Minute, alles klar. Aber eben gerade diese Rodriguez, dieses Diaus, ich glaube schon, dass die da auch, ich meine, junge Spieler müssen spielen, um sich nochmal weiterzuentwickeln. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie er das moderiert, weil er halt nur das eine Spiel pro Woche hat. Also,
das heißt, wie groß ist der Kader gerade?
Nee, das weiß ich
gar nicht. Sorry, also aktuell haben wir noch 38 Spieler.
Okay. Achso.
Aber ich, schon viel, ne?
Ja, so meinte ich es.
Ich bin mir sicher. Nee. Aber ich bin mir auch sicher, dass da noch 10 gehen werden. Also.
Genau. Aber ich meine, die Qualität derer, die vielleicht unter den 20 sind, ist halt teilweise schon eine ziemlich hohe. Und da wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn du mal ein Conference League Spiel am Donnerstag hättest, wo du dann diejenigen, die am Sonntag nicht Liga gespielt haben, dass du denen dann halt auch mal Minuten gibst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, für Como könnte es wichtig werden, jetzt in der Saison den Sprung ins internationale Geschäft zu schaffen, vielleicht auch nur Conference League, um dann eben nächstes Jahr wirklich auch, ich gehe mal davon aus, der Kader wird nicht deutlich dünner werden, nächste Saison, um denen halt auch nochmal mehr Spielpraxis aufzuzeigen.
Ja, aber es ist, finde ich, ein spannendes Thema, weil im Profifußball hört man das ja immer wieder, dass das die größte Aufgabe irgendwie für Trainer überhaupt ist. Also bei den Top-Clubs jetzt keine, welche, die ganze Zeit mit jungen Spielern und Auszubildenden sozusagen arbeiten müssen, sondern die ganz Großen. Ja? Und dann, weiß nicht, muss vielleicht Cesc Fabregas mal bei Antonio Conte nachfragen, wobei Antonio Conte sagt halt, das sind die 11 Spieler, der Rest soll die Schnauze halten, dann werden wir Meister, dann könnt ihr euch auch eine Medaille mitnehmen.
Ich glaube aber, dass da sind ja, das hat er ja selbst auch gesagt, ihm ist das schon bewusst, dass sie sehr viele Spanier geholt haben, leider aus dem einfachen Grund, dass nicht so viele italienische, talentierte, junge Spieler auf diesem Level gibt. Hätte er sonst auch gerne genommen. Aber ich glaube, dass die kommen ja auch, oder die sind ja schon auch wegen ihm gekommen.
Klar.
Und ich glaube auch, dass das eine große Herausforderung ist, das zu moderieren und da irgendwie jeden irgendwie glücklich zu halten und vielleicht auch die, wenn die Ansprüche gestiegen sind und man Top 6, sagen wir jetzt mal, erreichen will, wenn man da dann viel durchrotiert, kann das natürlich auch problematisch werden. Aber den Moderationspart, das, also zumindest somit auf seine Landsmänner bezogen und so, das glaube ich schon, dass das zumindest, solange man erfolgreich ist, dass das so halbwegs von alleine funktioniert. vielleicht dann auch der Morata-Transfer gerade nochmal gut, außer wenn der selbst nicht spielt, dann macht er glaube ich auch Stunk, hat er bei Galatasaray gemacht auf jeden Fall. Aber ja, also ich ist natürlich für ihn die größte Prüfung jetzt vielleicht auch so als Trainer, aber ich traue dem das auf jeden Fall zu. Ich meine, der ist ja auch Kapitän gewesen. Ich glaube, der auch der spanischen, oder war der ja bei spanischen Nationalmannschaft Kapitän? Weiß ich gerade nicht, aber ja.
Nee, ich wollte das Thema jetzt auch nicht zu negativ aufhängen. Ich habe gesagt, ich bin nur gespannt, wie er das macht.
Ja, klar.
Definitiv auch zu. Und jetzt haben wir viel so, oh, Fragezeichen, vielleicht sollte man dann schon noch zwei Sätze. Also ich meine, die kommen da mit Nico Bass daher. Der, also, also was die, also auch jetzt um nur einen zu nennen, also was, ja, was das an Qualität ist. Ich glaube, Diao hat letztes Jahr in der Rückrunde, glaube ich, noch 8 oder 9 Buden gemacht. Allein in der Rückrunde. Also, das ist schon. Ich glaube, der junge Spanier, den sie jetzt von Real wieder für die Innenverteidigung geholt haben, der hat jetzt auch nicht den schlechtesten Einstand gehabt. Also, was da an Qualität, fußballerischer Qualität einfach da ist und was man auch gegen Lazio schon wieder gesehen hat, wie die den Fußball auch, wie mutig die den interpretieren, wie die draufschieben, wie hoch die Ballgewinne erzielen. Also, ja, es ist klar, ich glaube, muss man die als Kandidat für Europa nennen. Also, wenn man schwer dran war.
Ich weiß gar nicht, ob der Take so hot ist, aber also Nico Paz, das ist gar nicht mein Take, aber der wird ja nächstes Jahr aller Voraussicht nach dann zu Real Madrid zurückkehren, für eine sehr geringe Summe Geld im Vergleich, aber das ist im Endeffekt dann, ist es ein Leihgeschäft gewesen, wo auch mal eine Ablösesumme geflossen ist. Und Nico Paz diese Saison, ja, er wird mit einem Marktwert von über 70 vielleicht 80, 90 Millionen Euro zu Real Madrid zurückkehren. Und das sage ich nicht, weil ich Einfluss darauf hätte.
Ich habe gedacht, ihr macht es.
Wir sind viele.
Nee, also ich glaube, da können wir sehr, sehr gespannt sein. Also auch so ein Morata bin ich bei dir, der vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese Erfahrung da mit reinbringt, gerade wenn da so viele Junge sind. Das ist, glaube ich, schon nicht verkehrt, auch mit seiner Geschichte aus der spanischen Nationalmannschaft, Europameister mit Jamal und Williams an seiner Seite. Ich glaube, das ist durchaus einer, der da auch in der Kabine dann denen vielleicht auch mal den Jungen, wenn die vielleicht mal so einen Anflug haben von sich vielleicht kurz ein bisschen zu selbstwichtig zu nehmen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Morata da auch im Sinne von Fabregas mit einwirkt.
Okay. Was ist denn der Gesamtkaderwert von Cremonese?
Warte.
Das ja?
Googeln wir wieder live. 63 Millionen Euro. Oh. Also das ist schon, das ist also auch auf Bundesliga-Aufsteigerniveau. Also,
mit oder ohne Jamie Vardy?
Kommt der?
Was?
Es sieht so aus, als ob Jamie Vardy zur Cremonese kommt.
Geil. Der wird da nicht den großen Impact haben, weil er ja schon.
Nö, aber schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Das auf jeden Fall. Krass. Ich war mir so sicher, dass der zu Ryan Reynolds wechselt. Schade eigentlich. Oder eigentlich gut für uns, wenn er dahin kommt.
Aber ganz kurz, weil nämlich habe ich jetzt gesehen, ist Bonazzoli verletzt, Marius? Müssen wir uns Sorgen machen?
Oh, das muss ich ja auch jetzt. Na, da ist Cremonese. Bonazzoli. Ist hier nicht eingetragen, auf jeden Fall. Wieso ist das bei Comunio eingetragen?
Ja, das ist bei Comunio eingetragen. Ah.
Leider Markus Berg-mäßig Schulter gebrochen beim Fallrückzieher.
Nee, das passiert von Bonazzoli nicht, denn der hat schon so viele Fallrückzieher-Tore gemacht.
Stimmt.
Der weiß sich abzurollen, würde ich mal ihm meinen.
Gibt es eine Möglichkeit, außer zweimal gegen Milan zu gewinnen, dass das Team aus Cremona die Klasse hält, Christian?
Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Da, vor dem ersten Spieltag war da wahrscheinlich ein anderer Blick drauf. Ja, doch, glaube ich schon, dass die Klasse halten können und nicht nur jetzt aufgrund dieses, können wir glaube ich schon von einer kleinen Sensation sprechen und streichen das Kleine, oder? Doch, würde ich schon sagen, weil sie A, einen sehr Abstiegskeller navigierten Davide Nicola haben, und was ich auch jetzt, wie gesagt, wirklich weg von diesem Milan-Ding am ersten Spieltag, was ich sehr clever fand von Cremonese. Nehmt mal zum Beispiel als Vergleich Venezia her, als Aufsteiger. Die hatten dann einen sehr internationalen Transfermarkt, haben von überall her Leute geholt, vielleicht ein bisschen gehofft, dass da dann einer ist, der komplett durchstartet. Schaut euch mal an, was Cremonese gemacht hat. Die haben Basquerottos geholt, Serbins, Bezzellas, Sanabrias, Terracianos. Das sind A, alles, also sehr viele Italiener, B, alle, die die Liga halt auch schon kennen. Und das würde ich sagen, ist glaube ich, ein Move, der sich wirklich bezahlt machen könnte. Also, dass du da einfach dir Leute holst, die das schon auch, das sage ich mal, das Tabellenkeller-Game schon häufiger gespielt haben. Ja, das gefällt mir. Und ich habe es mir jetzt sogar extra angeschaut. Es ist halt auch nicht zu unterschätzen. Die haben schon mal 3 Punkte geholt. Letztes Jahr hättest du dich mit 31 Punkten retten können. Die haben schon mal ein Zehntel ihrer Punkte geholt bei einem Gegner, ja, bei dem sie jetzt vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet haben, sage ich jetzt einfach mal. Also, wenn es da hinten vielleicht, wenn da nicht alle wahnsinnig Gas geben und unfassbar viele Punkte holen, dann sind so ein paar Dreier halt auch schnell schon mal was, was dich schon durchaus weiterbringen kann. Also.
Aber ist das jetzt das Team, wo du dich doch vom ersten Spieltag beeinflusst?
Nee, ich sag's euch dann bei der Rangliste, werdet ihr auch sehen. Nee, habe ich wirklich nicht. Aber das hätte ich auch, wie gesagt, vor dem Milan-Spiel. Also diese, zum Beispiel Basquerotto noch mal ganz kurz. Das ist für mich ein Mega-Transfer-Stil, weil du holst einen, nimmst einem direkten Konkurrenten einen wichtigen Mann weg, Lecce. Also ich gehe mal davon aus, Cremonese und Lecce werden sich dieses Jahr von den Zielen her ungefähr über dieselben Wege laufen. Also du holst dir einen sehr erfahrenen Serie A-Mann und nimmst einem direkten Konkurrenten einen sehr wichtigen Mann weg. Das würde ich jetzt mal aus Transfersicht für einen kleinen Verein sagen, ist dann ein durchaus gelungener Move. Ja. In doppelter Hinsicht.
Okay. Ja, spannend. Spannend. Ist, finde ich, so auf den ersten Blick halt echt so Kandidat Absteiger Nummer 1, aber ist gerade mit diesen Namen, die du gesagt hast, ne, das ist halt schon auch, und dann plus den Trainer, das ist jetzt, das sind alles keine überragenden Spiele, aber die wissen alles so, wo was auf sie zukommt.
Genau, ne? Das meinte ich eben. Auch so ein Sanabria von Torino, also, wissen wir alle, dass das jetzt nicht der größte Knipser und nicht der größte Neuner ist, der in der Serie A rumläuft, aber für Cremonese-Verhältnisse könnte ich mir vorstellen, dass das schon einer ist, der dich weiterbringt.
Ja, stimmt.
Ich habe mir jetzt auch gerade, bin den Kader gerade nochmal durchgegangen, und ich finde die letzten Jahre hatte man mit von den Aufsteigern mit Venezia, mit Frosinone, Mannschaften, die wir, glaube ich, deutlich optimistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, aber deutlich mit deutlich mehr Überzeugung. Ja. Zum Beispiel auf den letzten Platz getippt haben. Weiß nicht, ob das bei euch bei Cremonese der Fall ist, aber zum, ne? Also ihr wisst, was ich meine.
Ich weiß, ganz kurz noch, weil wir jetzt den Abstiegskampf schon mal auch ohne was zu spoilern, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe im Moment zum Beispiel keinen, der so unfassbar krass abreißen lässt, so wie vielleicht, also so ein Monster wie letztes Jahr oder so. Sehe ich im Moment nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass da einige eben auf relativ ähnlichem Niveau sind. Dazu rutscht ja vielleicht auch noch einer immer rein, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Also ich glaube, das könnte wirklich ein sehr, sehr enges Rennen.
Verdammt, das wird ja überall knapp und schwierig zu tippen. Ja, mein Gott.
Schwierig.
Aber wär ja schon mal ein Fortschritt auch für den Kampf um den Klassenerhalt. Weil wir hatten die letzten Jahre, glaube ich, immer, du hast die 31 Punkte erwähnt, und das hat, glaube ich, jetzt in den letzten 5 Jahren hat das immer gereicht. Ich glaube, fast schon seit die Meisterschaft auf 20 Mannschaften aufgestockt worden ist. Wäre ja mal spannend zu sehen, wenn das nicht der Fall ist. Also wenn man echt mal 35, 40 holen muss.
Ja, safe. Na, mal gucken, wo wir dann die Fiorentina hintippen. Wir haben vorhin schon mal kurz über sie gesprochen, auch mit Edin Dzeko ein altbekanntes Gesicht geholt. Jetzt nochmal Geld für Piccoli ausgegeben. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Die spielt just im Moment unserer Aufnahme um den Einzug in die Conference League.
Die haben da einen großen Blödsinn in der Halbzeit gemacht, aber haben es gut korrigiert.
Ah ja, sehe ich. Haben dann in Summe 6-2 nach Hin- und Rückspiel gewonnen. Oh, Dzeko getroffen.
Sie lagen zur Pause 0-2 zurück, nachdem sie auswärts 3-0 gewonnen haben. Okay. Aber ja. Hamster. Ordentlich über die
Knie. Okay, also Doppelbelastung incoming. Aber was machen wir mit ihnen in der Serie A?
Ich glaube, wenn du Stefano Pioli als Trainer zurückholst, dann schielst du auf jeden Fall noch mal ein Stückchen weiter nach oben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der Mannschaft nicht oder dem Verein nicht auf die Füße fallen wird. Ich glaube, dass die sich nicht großartig verschlechtert haben auf dem Transfermarkt. Eigentlich ist ja niemand gegangen, glaube ich, von den wirklich Wichtigen. Von daher haben sie sich sogar eher verbessert, also den Kader breiter gemacht. Ich würde kleines Fragezeichen dahinter setzen, ob Moyes Kennen nochmal so eine Saison spielt. Ich lasse mich gerne von ihm positiv überraschen, so. Aber für mich ist das nicht gesetzt, dass der wieder 20 Tore schießt. Dafür, ja, der sonst so, der aber doch schon eigentlich super stabil auch da. Also Fagioli fest verpflichtet auf Sohm, ob er den nächsten Entwicklungsschritt macht, mich als Parma-Fan natürlich sehr gespannt. Also die 15 Millionen schmecken mir eigentlich ziemlich gut, die ausgegeben haben für den. Aber ist auch schon ein Spieler so von der Dynamik her und vom Willen, vom Kampfgeist her, den du dann in der Doppelt- oder Dreifachbelastung auch super gut gebrauchen kannst. Aber irgendwie ich sehe es auf jeden Fall nicht, dass sich das sehr groß weiter nach oben entwickelt.
Jetzt war mal ganz kurz. Wann zur Hölle ist Abdelhamid Sabiri zu Fiorentina gewechselt?
Das ist schon lange her.
Einige Jahre her.
War der verliehen?
Immer. Ja, ich glaube, der ist wie immer verliehen, ist wieder zurückgekommen, aber den können wir aus der Rotation, würde ich auch sagen, wieder relativ.
Aber der hat einmal gespielt jetzt in der Conference League, sehe ich gerade.
Echt?
Ja.
Krass. Ja, klar, also der hat, es hieß eben auch, Mai, der ist jetzt wieder da und jetzt arbeiten sie auch mit ihm, aber ich würde mal sagen, das sind in der Rangliste schon einige.
Okay.
Einige vor ihm. Deswegen freut mich, dass wir das erste Mal so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, weil ich habe jetzt bei Marius so ein bisschen ja durchaus ein bisschen Sorgen rausgehört. Ich weiß nicht, ich finde die Fiorentina nicht nur sehr spannend, sondern ich bin auch sehr angetan, muss ich sagen. Also ich halte eben sehr viel von Pioli. Also ich finde es echt mal richtig gut, dass der wieder in der Serie A ist, weil vielleicht auch der ein oder andere Milan-Fan im Nachhinein gemerkt hat, dass das vielleicht nicht alles so ganz schlecht war, was Herr Pioli da so gemacht hat. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Dzeko finde ich extrem spannend. Ich weiß, was, ich glaube 39, oder? Aber warum? Weil ich finde, dass er auf dem Papier unfassbar komplementär zu Ken ist. Also Dzeko mit diesen spielmacherischen und einfach mit dieser Intelligenz und ja, und trotzdem auch Physis, aber jetzt logisch nicht der die großen tiefen Wege machen muss, weil die macht Herr Ken für ihn im Zweifel. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch für Ken gut ist. Ich verstehe Marius Fragezeichen, ob Ken nochmal 20 Tore macht, da gehe ich vollkommen mit. Aber sie haben jetzt auch einen Gudmundsen, der jetzt die erste Saison, glaube ich, ein bisschen gebraucht hat, um da wirklich anzukommen. Da gab es ja auch Themen neben dem Fußballfeld. Vielleicht ist das jetzt alles ein bisschen ruhiger. Gosens finde ich wahnsinnig beeindruckend bei der Fiorentina, Dodo auch weiterhin da, De Gea. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, anscheinend an den letzten Transfertagen Nicolò Sicaviglia ist ein heißer Name bei der Fiorentina, fehlt nicht viel. Wenn sie den auch noch holen, dann finde ich sehr underrated. Also das wäre für mich ein richtig guter Move von der Fiorentina. Und dann hast du da mit, Marius hat ja Sohm schon angesprochen, mit dem
Fagioli,
die Mandragoras, wenn dann Nicolò Sicaviglia auch noch dazu kommt. Piccoli vorne bin ich bei euch, der Preis, den fand ich auch hui, aber dass Piccoli ein Serie A-Stürmer ist, der mit der physischen Art die Serie A einfach kennt und weiß auch das ein oder andere Tor zu machen, den jetzt auch mit in der Rotation drin zu haben, ist für mich schon auch ein Zeichen dafür, dass die es probieren, zumindest ein bisschen nach oben zu klettern. Und ich mag mich an eine Aussage erinnern, ich glaube kurz vor Saisonstart hat ja Allegri, glaube ich, mal auf der PK wurde angesprochen, gefragt, wer für ihn so sehr die Champions-League-Kandidaten sind. Dann hat er ein paar Mannschaften aufgezählt. Die Fiorentina hat er nicht aufgezählt und dann hat Pioli am Tag danach ein Interview gegeben. Ah, übrigens, dass Max Allegri uns nicht auf der Liste hatte, habe ich schon mal in die Kabine gehangen. Also, ich finde Pioli, ja, aber ich, das finde ich gar nicht, also, warum soll sich Pioli komplett verstecken? Cool. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Fiorentina Top 4 erreicht. aber warum sollst du nicht auch relativ selbstbewusst formulieren, du möchtest zumindest dich mal in die Richtung hin bewegen? So, wo es dann endet, wie gesagt, ich glaube auch nicht an Top 4, aber die Gemengelage plus Pioli finde ich sehr, sehr spannend. Muss ich sagen.
Ich muss meinen ganzen Tabellentipp umstellen, ey, ich sag's euch, wie es ist.
Ja, Mario, du wirst aber, das Problem ist, egal wie du es umstellst, es kommen immer ein paar Fälle, die dann leider auch wieder nicht passen. Also es ist leider nicht richtig umstellbar. Okay. Hatte ich halt das Gefühl.
Ja, ist echt schwierig. Aber auch genau, auch Dzeko, ne? 39, ja.
Ja.
Aber ich glaube, das haben wir auch immer gesagt. Ich finde, Dzeko ist halt einer der underratedsten Spieler so im europäischen Spitzenfußball ever.
Ich habe
in den letzten 20 Jahren, wenn du das irgendwie, ja, also bei mir selber, wo ich immer gedacht habe, ja, also dann nochmal zu Inter ist und dann, und bei der Roma so, ja gut, dann der unbewegliche Neuner und dann guckst du ihn mal so ein bisschen länger mit bisschen Abstand drauf und denkst dir so, oh, hoppla, der kann ja richtig Fußball spielen.
Christian, kurz bevor du reinspringst, ja. Christian, möchte ich nur eine Statistik droppen. Also wir haben das häufiger mal bei der Arbeit, so diese meiste Torbeteiligung in diesem Jahrtausend und so. Und da ist Dzeko immer in den Top Ten.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde auch jetzt weg von den Zahlen, also Tore und Vorlagen, auch einfach, da ist ich glaube, der ist deutlich über 1,90, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe es nicht genau vor Augen. Da ist ein Mann mit der Physis, der lässt sich fallen, der kann Ball verarbeiten wie so mancher Zehner, der vielleicht nicht der technisch stärkste ist, dann musst du da halt erstmal den Körper dazwischen kriegen, dann hat er halt auch noch das Auge, weil der kann ja auch den letzten Pass durchstecken. Also, der wird nicht 38 Spiele machen, das ist mir schon klar, aber da vertraue ich jetzt auch auf Pioli, dass er den schon richtig dosiert, wie er den dann halt eben bringt. Und, also die Spielintelligenz einfach. Und wie gesagt, Ken ist für mich so einer immer noch, der ein bisschen, der wirklich logisch extrem von seiner Physis lebt und extrem von dieser Wucht und Kraft. Und das daneben jetzt einen immer wieder mal zu haben, der einfach so viel Fußballbrain und so viel Fußballverstand hat, boah, das klingt für mich auf dem Papier erstmal gut.
Okay, Pioli on fire, sagen wir. Alright, alright, alright. Dann gehen wir zu Genua. Tja.
FG.
Es ist so schön, wie du dich drüber freust, dass wir nochmal das Alphabet neu erfinden.
Ja, nee, ich weiß eben nie, was kommt, deswegen freue ich mich. Das zeigt meine nicht grob vorhandenen Alphabetfähigkeiten.
Mir ist das vorhin beim Aufschreiben aber auch passiert tatsächlich. Ich habe dann öfter, als ich eigentlich mir eingestehen wollte, nachgeguckt. Ja. Gesichertes Mittelfeld oder doch mehr Komplikationen dieses Jahr? So wie wir das jetzt gerade die ganze Zeit anteasern, gibt's gar kein gesichertes Mittelfeld. Wahrscheinlich nur Torino und Genua und der Rest ist entweder Kampf um Europa oder Abstiegskampf.
Ja, geht in die Richtung. Also ich finde sie, ich mach's kurz, ich fange kurz an. Also ich finde die Entwicklung, die sie unter Vieira genommen haben, einfach diese defensive Stabilität, die ja wirklich beeindruckend letzte Saison war. Ich wüsste nicht, warum die jetzt abhanden gekommen sein sollte. Und dann finde ich es eben spannend, was sie da so vorne in dieser, nenne ich es mal, offensiven Dreierreihe getan haben. Ich glaube, die haben ja sogar alle drei jetzt auch gleich von Anfang gespielt. Also angefangen mit Herrn Stancu, dem erfahrenen Rumäne, dann Valentin Carboni von Inter und Kronbeck. Und ich finde die Idee dahinter spannend, dass sie sich vielleicht gedacht haben, gut, defensiv werden wir weiter eine gewisse Solidität ausstrahlen und jetzt probieren wir uns vielleicht ein bisschen fußballerisch weiterzuentwickeln und da ein bisschen mehr spielerische Elemente mit reinzukriegen. Finde ich interessant. Martin weiter da, Frendrup zumindest noch da und Valentin Carboni habe ich so leicht, also wenn der gesund bleibt, habe ich so, könnte ich mir vorstellen, dass das einer der 2, 3, 4 Outbreak-Spieler in der Saison ist, die jetzt nicht einen ganz großen Namen haben, sagen wir es mal so.
Ja, hoffe ich. Also würde ich ihm gönnen auf jeden Fall. Und ich finde die Transferübersicht auch richtig sexy irgendwie. So, also da das hat alles Hand und Fuß, wie du sagst, dann schon mit der Erfahrung. Die anderen sind aber alle zwischen 20 und 25 und Östiger ist trotzdem auch richtig erfahren schon. Colombo ist auch irgendwie so einer, der kann jetzt auch mal so die letzte Piccoli-Saison quasi haben, wo er dann seine 10 Dinger macht und zeigt, was er in der Primavera immer früher angedeutet hat sozusagen. Und ja, obwohl De Winter gegangen ist, finde ich, dass die Mannschaft insgesamt verbessert wurde. Also Abstiegskampf sehe ich da nicht.
Nee. Trotzdem zum Auftakt eine 0-0 zu Hause gegen Lecce.
Ja.
Fast zu wenig.
Ja.
Aber halt, das gewinnst du halt 1-0 oder das Spiel ist 0-0. Das ist halt so ein bisschen das Ding, glaube ich, bei Genoa. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht immer die erste Partie, die ich mir jedes Wochenende raussuchen wollen würde zum Angucken.
Nee, aber ich glaube zum Beispiel, das Marassi wird halt wieder ein Faktor sein, dass da wird sich auch der ein oder andere Große, glaube ich, nicht nur schwer tun, sondern der ein oder andere wird da auch mit 2 Punkten weniger nach Hause fahren, würde ich mal vermuten, als er sich vielleicht gedacht hat oder damit geplant hat. Also ich bin da auch voll bei Maris. Also ich sehe die nicht im heftigen oder heißen Abstiegskampf.
Also, nee, ich auch nicht. Dafür ist es zu solide.
Ein Fragezeichen vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das da aktuell um die Besitzerverhältnisse steht. Ob da noch die 777 Partners-Geschichte da irgendwie am Start ist, die ja auch Geldprobleme hatten. Weil das fällt mir jetzt irgendwie auch bei der Transferübersicht auf. Keine Ablöse gezahlt, aber 50 Millionen eingenommen. Besteht natürlich auch die Gefahr, dass wenn es da finanzielle Probleme gibt, dass dann eben im Winter dann auch nochmal Fremdrupp und so zu Geld gemacht werden müssen. Das weiß ich jetzt aber, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja, muss ich mich nochmal reinlesen.
Christian Bernhard spart schon seit 2 Jahren drauf, damit Morten Fremdrupp bei ihm im Garten vorspielt.
Ja, da würde ich mich nicht dagegen wehren. Ja, das stimmt. Ja. Habe ich mir auch den Sommer wieder gedacht. Als so ein paar größere Serie A-Vereine so fürs Mittelfeld was gesucht haben. Also da haben auch ein paar über Fremdrupp drüber nachgedacht, aber dachte ich mir, boah, über den könnte man vielleicht nicht nur nachdenken, den könnte man sich vielleicht auch einfach, wenn es sein muss, holen. Ja. Also bleibe ich weiterhin dabei. Ja.
Ach, guck mal, warte, seit Dezember 24 schon ist.
Ja,
der
richtig.
Rumäne Dan Suchu, der hat die 777 Partners nur noch 23% der Anteile und der Kollege hat 77 oder dann, das ergibt Sinn. Dann wird es wohl keine Geldprobleme geben.
Nee, vielleicht. Stimmt, der ist auch sehr präsent, der war jetzt auch im ersten Copa Italia im Stadion. Also ich glaube, da kommt auch so eine emotionale Bindung dazu. Der scheint da sehr, ja, involviert zu sein. Also ja, nee, ich sehe Genoa sehr, 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 sehr solide. Vielleicht solide wirklich so das passendste Attribut, das mir gerade so einfällt. Und vielleicht hat ja dann Herr Carboni oder Herr Stancho oder Herr Grombeck dann immer wieder mal eine kleine Prise Kreativität mit reinzubringen.
Dann bin ich gespannt auf dein Attribut für Hellas Verona.
Hellas Verona sind wir jetzt. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Erster Spieltag. Giovane, sag ich da einfach mal. Habt ihr ein bisschen was gesehen?
Ja.
Boah, das war so ein kleiner, so ein Mini-Crash, muss ich sagen. Also jetzt nicht im Sinn von, dass der jetzt gleich Pato oder Ronaldinho ist, das ist schon klar. Aber allein die Qualität der Abschlüsse, die der da ausgepackt hat, und es waren 3 oder 4. Also das war nicht nur einer. Teilweise auch da von der Strafraumgrenze. Also, fand ich extrem erfrischend, habe ich auch mitbekommen in Italien bei sehr vielen Beobachtern, sehr, wie soll ich sagen, sehr positiv aufgenommen worden. Aber ja, machen wir es kurz. Also für mich ist Hellas ein ganz klarer Kandidat dafür, sehr lange gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Also allein Coppola und Gigliardi hinten drin zu verlieren, das ist viel Qualität. Suslov hat... Sorry.
Und du meinst nicht, dass Amel Bela Kotschap das alles wieder ausreißt?
Nee, auf das komme ich jetzt. Also ich finde jetzt, für Hellas Verhältnisse ist einer mit so der Erfahrung oder so, finde ich jetzt nicht ganz verkehrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder ich weiß nicht, wen Hellas sonst so ein Land ziehen kann, aber das fand ich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Aber ich wollte, Suslov hat sich ja schwerer verletzt. Ich glaube, der fällt einige Monate aus. Das wird ihnen sehr wehtun, weil ich glaube, Hellas wird halt auch diese Kreativität nach vorne, wird halt auch wieder ein großes Thema sein. Und da wäre Suslov, glaube ich, schon einer gewesen, der da sehr geholfen hätte. Baldanzi habe ich jetzt 2-3 Mal gehört. Schauen wir mal, ob sich da bis Montag noch was tut. Ich sage nur, wenn Hellas einen Baldanzi holen würde, dann würde ich mal sagen, würde ich herzlichen Glückwunsch sagen, weil das, glaube ich, so ein Spielertyp wird dieser Mannschaft sehr gut tun. Aber ja, also für mich ist Hellas, muss ich nicht so viel zurückhalten. Die werden es sehr schwer haben.
Das Ding bei Hellas ist halt, dass das wie jedes Jahr, das ist jetzt auch wieder so eine Nicht-Aussage, ne, super schwer vorherzusehen ist. Aber die haben halt wieder den halben Kader ausgetauscht, ohne jetzt nur auf Verkäufe irgendwie gegangen zu sein. Wobei dann im Endeffekt ja doch, Gilardi, Coppola, Chachua ist auch weg.
Chachua, stimmt, ja.
Ja, doch eigentlich, ja. Genau, der, also doch wieder das Tafelsilber sozusagen wieder vertickt. Ja. Haben sich aber, finde ich, namhafter verstärkt, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und damit meine ich gar nicht mal Bella Kotschap. Der hat natürlich in Deutschland einen bekannten Namen. Muss aber auch so ehrlich sein, dass der in den letzten 2 Jahren nur 900 Minuten Profifußball gespielt hat, weil der auch permanent verletzt war. Aber auch Victor Nelson, starken Verteidiger von Galatasaray ausgeliehen. Orban haben sie von Hoffenheim geholt. Der war zumindest in Belgien war der mal sehr stark. Und neben Baldanzi wird wohl auch Al-Musrati von Beşiktaş kommen. Das ist auch ein sehr, sehr starker Mittelfeldspieler. Und da hat man sich dann auf den letzten Metern auf jeden Fall nochmal so nominell verstärkt, dass wenn Paolo Zanetti das rechtzeitig irgendwie alles zusammenbekommt und man dann nicht vielleicht schon irgendwie ins Hintertreffen geraten ist, dass das schon eine stabile Mannschaft sein muss. Trotzdem für mich auch definitiv Abstiegskandidat.
Das sollte auch so, nur ein Satz noch dazu, das sollte auch gar nicht so negativ klingen, weil das würde ich jetzt wieder positiv für Hellas einwerfen. Ich glaube, die gehen davon aus, bis zum 38. Spieltag um den Abstieg kämpfen zu müssen. Also die werden nicht überrascht sein. Also dementsprechend bin ich da eben diese Zanetti-Nummer. Die wissen, dass die, ja, die müssen, da muss alles klappen, dass es klappt sozusagen. Und das wiederum sehe ich, kann durchaus auch ein Vorteil sein, dass du dann halt, also ich glaube nicht, dass bei Hellas jemand den Umfeld erwartet, dass die im 33. Spieltag gerettet sind. Also, das würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass das nicht vorhanden ist. Und deswegen, ja, die werden da hinten halt voll mitfighten, ja. Das ist so mein
Gefühl. Und ich bin, ja. Und ich bin sehr gespannt, also es wird ja wieder die nächsten Chachuas und so geben. Gab es ja eigentlich immer in den letzten Jahren. Und da bin ich sehr gespannt, wer das dann in einem Jahr sein wird.
Ja, und du bist ein so ein Zanetti-Believer. Gib's doch zu. Aber man kann das ist, und ich finde es aber auch gut, Christian, dass du das Ganze jetzt so positiv framest. Das ist ja natürlich, hast ja auch irgendwie recht. Also wenn man weiß, worauf man sich einlässt und dann geht man bis zum Schluss so. Ich bin da auf der anderen Seite halt, ne, also klar, der hat irgendwie einen Marktwert von 13 Millionen. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt, aber wenn du auch sagst, Marius, der war mal in Belgien ganz gut, ne? Also das ist natürlich schon auch so ein bisschen eine Wette drauf, dass du halt in der Verhandlungsposition, in der du aus Hellas bist, einen Spieler bekommst und dann schlägt er vielleicht bei dir ein. Aber
klar,
so ist danach bei Lyon und der TSG habe ich nicht so viel gesehen von ihm.
Ich will nicht sagen, dass Gift Orban jetzt der Spieler ist, der dich mit 18 Toren zum Klassenerhalt schießt. Ich finde nur, dass das halt, also sind schon für einen Verein wie Hellas, sind das schon nominelle halt so Statement-Transfers, die in den letzten Tagen da gemacht haben und jetzt auch noch weiterhin machen werden.
Okay, okay. Ja, du, lasse ich mich gerne eines Besseren überzeugen. Ich muss mal gucken, wo ich sie gleich hintippe. Ähnliches Problem habe ich tatsächlich beim nächsten Verein, der weniger diese Abstiegssorgen hat, andererseits doch schon wieder mal um Titel mitspielen sollte. Und ich weiß nicht, ob das dieses Jahr klappen wird. Inter ist dran, Klemmer Christian. Die spielen in der Champions League zu Hause gegen Liverpool, auswärts bei Dortmund, zu Hause gegen Arsenal, auswärts bei Atletico Madrid, dann hat man zu Hause Slavia, auswärts Ajax, Almaty zu Hause und auswärts nochmal Union Saint-Gilloise.
Werden dankbar sein, dass sie nicht nach Kasachstan reisen.
Ja, genau. Ja.
Genau. Ja, das sind schon ein paar Kracher dabei, aber um es kurz zu machen, bei Inter, Juve und Napoli war für mich, egal wie die Auslosung jetzt lief, da ist, die müssen Top 24 sein. Also
klar.
Und wir hatten es letztes Jahr auch, es werden nicht alle unter die Top 8 kommen. Also letztes Jahr, was hat man? Real, PSG, City oder ab 9 oder 10. Also
Bayern
wird's
auch, glaube ich.
Ja, stimmt. Wird es auch dieses Jahr wieder ein paar erwischen. Deswegen, klar, würde ich mich da bei niemandem jetzt wegen Top 8 aus dem Fenster legen. Aber Inter, auch wenn da, da sind absolut ein paar Kracher dabei. Aber ja, klar werden die, also für mich klar, dass die im Februar weiterhin noch Champions League spielen werden. Dann ist halt die Frage, wer dann da halt so daherkommt. Genau.
Ich finde, Inter muss bei diesen Liverpool zu Hause, Arsenal zu Hause, die beiden nominell stärksten Gegner, die sie haben, und Dortmund auswärts, Atletico auswärts, du musst als Inter natürlich im Anbetracht der letzten Jahre den Anspruch haben, dass du in dieser Ligaphase kein Spiel verlierst.
Oha.
Ja, also ich weiß nicht, ob Thomas Hörner mir da widersprechen würde, aber zu Hause unentschieden gegen Liverpool und Arsenal soll, also finde ich, muss vom Anspruch Inter her drin sein, auch mit neuem Trainer, und muss auch in Dortmund nicht verlieren. Klar kann das passieren, ne? Also, und das wird vielleicht auch passieren, aber na, in Dortmund jetzt vielleicht nicht, aber in Atletico vielleicht, da kann das natürlich easy passieren. Aber Inters Anspruch sollte sein, dass das eben nicht der Fall ist.
Okay, fair, ja.
Aber wir schauen jetzt ja die Liga ein bisschen an, oder?
Ja, ja, schon.
Genau. Ja, ich bin...
Also man,
na, sorry, mach.
Na, am ersten Spieltag kriegst du 3 Tore geschenkt, gewinnst dann irgendwie überzeugend 5-0 gegen Torino. Mindestens 2 Tore zu hoch geht das Ergebnis aus, für meinen Geschmack. Diese Posse im Sommer um Calhanoglu. Ein neuer Trainer. Überzeugt haben sie mich bei der Club-WM nicht, aber ich glaube, die waren auch einfach durch. Das hat man ja auch bei PSG gesehen, hinten raus als Champions League-Finalist und Sieger. Ja, Inter weiß ich nicht, wo ich sie hinstecken soll. Also doch, ich weiß, wo ich sie im Tabellentipp hinstecke, aber ich kann echt total daneben liegen.
Dann fange ich mal an, vielleicht bin ich ja wieder ein bisschen... Also ich bin sehr positiv bei Inter. Klar, Kivu, Fragezeichen, müssen wir nicht groß drum rumreden. Wie ist Christian Kivu auf einer großen Trainerbank eine ganze Saison lang? Kann niemand beantworten. Also ja, Fragezeichen erstmal. Aber sie haben niemanden ihrer Top-Leute abgegeben, wirklich niemanden. Da laufen immer noch die Bastonis, die Barellas, die Lautaros, die Thurams, die Dumfries, die Marcus, keine Ahnung, wer da noch alles dazu ist, alle noch da. Und ich glaube, diese heftige Enttäuschung des Saisonfinales, weil sie ja eben am Ende mit leeren Händen dastanden, ist jetzt halt auch ein heftiger Antrieb, positiver Antrieb. Gerade auch vielleicht mit dieser leichten, durch diese neue Note mit Kivu, also dass dieses Inzaghi-Kapitel jetzt einfach zu Ende ist, glaube ich, dass diese Konstellation, die wollen zeigen, dass die logischerweise nicht die der letzten Saisonwochen, letzte Saison waren. Und weil du die Club-WM genannt hast, ich glaube, dass das extrem ihnen gut getan hat, weil die waren da logisch nicht nur körperlich, sondern auch mental durch. Also für mich sind die Spiele bei der Club-WM von Inter alle nicht zu bewerten. Die haben da halt mitgespielt und haben gemacht, was sie gemacht haben. Aber ich glaube, es hat wahnsinnig gut getan, um da schon mal ein bisschen diesen Rucksack, dieses 0-5 Champions-League-Finale so ein bisschen abzustreifen, um sich eben heftig zu streiten intern, was er dann zu diesem Lautaro-Interview, zur Calhanoglu-Nummer geführt hat. Aber ich würde sagen, die haben es da eben schon zum Teil aufgearbeitet. Also die sind nicht erst alle in Urlaub gefahren nach dem 0-5 in München und dann haben sie sich irgendwann im Juli wieder getroffen und dann mussten die anfangen aufzuarbeiten, sondern ich glaube, das haben die schon in den USA gemacht und deswegen eben diese Qualität, die sie einfach weiterhin haben, auch als Mannschaft, weil die ja alle schon so lange zusammenspielen. Ich glaube, Kibo ist auch clever genug, hat man jetzt ja auch schon ein bisschen im ersten Spieltag gesehen, dass der logisch nicht alles auf den Kopf stellt, weil der logisch weiß, ja, warte mal, wenn eine Mannschaft in 3 Jahren wie Inter 2-mal ins Champions-League-Finale kommt, dann würde ich sagen, hat da schon einiges funktioniert. Und ich sehe bei, wenn ich so ein Lautaro sehe, da sehe ich echt auch wieder dieses Feuer schon wieder da zu zeigen, ja, wir sind schon noch da. Also ich bin bei Inter sehr positiv gestimmt. Das Einzige, finde ich, kann man jetzt die Brücke zu Marius schlagen. Perfekt wäre der Intersommer für mich gewesen, wenn sie Leone geholt hätten, weil ich glaube, das hätte, das wäre wirklich perfekt gewesen. Der hätte noch ein Jahr von Acerbi und von De Vrij lernen können, hätte wahrscheinlich jetzt schon die Qualität, um da immer wieder zu spielen. Dann hättest du nächstes Jahr Acerbi oder vielleicht sogar beide in Rente schicken können, hättest Leone schon ein Jahr lang drin gehabt. Aber gut, der junge Mann hat halt auch ein bisschen Geld gekostet. Das war anscheinend nicht da.
Ja.
Wollte, sollte nicht da sein. Deswegen ja, auf dieser Innenverteidigerposition, da sind sie alt. Aber vom Rest, das Thema, glaube ich, hatten wir ja auch schon in der Runde, oder? Ich weiß, Inter hat einen hohen Altersschnitt. Das, ich kann Mathematik, das sehe ich. Aber ich bleibe dabei, Inter ist für mich trotzdem keine alte Mannschaft, weil sie haben 3-4 punktuelle, sehr alte Spieler. Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, die machen den Schnitt nach oben, aber daneben stehen halt 7, die alles andere als alt sind und die krass viel Qualität haben und deswegen haben sie jetzt ja auch gut nachgerüstet mit frischen, mit frischem Blut, mit Sucic, mit Pio Esposito, mit Boni, also ja, vielleicht hört ihr es ein bisschen raus, ich bin sehr positiv bei Inter.
Die sind tatsächlich auch alle, also die Neuzugänge sind alle maximal 23.
Maximal, genau. Das sind die ältesten 23 von denen. Selbst Luis Enrique ist 23, genau.
Genau. Ja. Ja. Ich habe da gar nicht so viel anzufügen, außer dass Peter Sucic von den ersten Eindrücken her für mich auch einer ist, dem ich diese Breakout-Season auf jeden Fall zutraue.
Der will mehr Spiele machen, glaube ich, als nur immer wieder mal.
Ja.
Nur.
Ja.
Ja.
Das ist spannend. Ich finde das richtig gut, was du gesagt hast mit diesem Club-WM aufarbeiten, so Trainingslager, Therapiestunde. Ja, das finde ich nachvollziehbar.
Das ist so mein Gefühl. Also klar, ich war ja nicht mit dabei, aber allein auch, weißt du, dass dieses Lautaro, das musste logisch irgendwie raus. Die hatten so viel Frust in sich und die konnten es dann halt in einem Umfeld machen, was schon Wettkampf war, aber haben ja auch einige Millionen da eingestreicht, sicherlich aus Clubsicht auch gut, dass sie da nochmal in die K.O.-Phase gekommen sind. Aber konnten da, glaube ich, sich halt schon in die Augen schauen und auch dann diese Cialanolo-Lautaro-Nummer. Ja, gut, sowas passiert dann halt vielleicht mal, aber ich glaube wirklich, dass die da vieles schon aufgearbeitet haben. Und jetzt vielleicht dann sich jetzt gesagt haben, als es jetzt wirklich zur Saisonvorbereitung ging. So, ich habe zum Beispiel ein Marcus Thuram-Interview jetzt nach dem 5-0 jetzt am Wochenende gehört, wo logisch auch drauf, bei jedem Interspieler war jetzt die Frage, ja, und habt ihr jetzt dieses 0-5 oder gesagt, ich verliere kein Wort mehr über die letzte Saison. Ist vorbei, zack, neue Saison, jetzt geht's wieder los. Und ja, ich weiß, das ist eine Phrase, das sagen viele Spieler, ist mir schon klar, würde ich auch in ein Mikrofon reinsagen, aber ich habe so das Gefühl, dass das bei Inter vielleicht wirklich schon ein bisschen der Fall ist, dass sie das so hinter sich gelassen haben. Und wie gesagt, eben, sie haben ja, also das ist ja eine andere, ich finde, wenn zum Beispiel, ich habe in Italien Vergleiche gehört, ja, Inter sei jetzt an einem Punkt wie die Pirlo-Juve damals, weiß, wo auch schon einiges satt und so, aber da habe ich mir gedacht, ja, aber das Jahr vor Pirlo bei Juve sind die Meister geworden mit Sarri. Also da waren vielleicht wirklich ein paar satt, weil die sagen, oh ja, schau, wir sind ja Meister geworden. Hey, bei Inter, die haben letztes Jahr alles auf der letzten Linie liegen lassen, also da ist keiner satt. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass da keiner satt ist, sondern die wollen jetzt wieder mal was für den Trophäenraum holen. Nach dem
Saison. Ja, und die sind ja auch nicht, also im Gegensatz zu den ganzen, zu der Juve-Mannschaft damals, die sind ja auch alle jetzt noch nicht so oft Meister geworden. Also
genau,
hat den Scudetto zweimal gewonnen.
Ja. So. Hätten öfter schon Meister werden sollen die letzten Jahre, definitiv.
Ja.
Also auch da glaube ich, das ist echt, da ist so ein Stachel da vielleicht auch, dass sie sich intern sagen, viele haben gesagt, ah, das war Simone Inzaghi, wissen die alle, dass er einen riesen Anteil hat, aber am Ende stehen da schon die Spieler drauf und wie gesagt, wenn ich da wieder Bastoni sehe, wenn ich Barella sehe, wenn ich Dumfries sehe, Di Marco, Thuram, Lautaro, wow, das ist schon für mich wahnsinnig viel Qualität und wie gesagt, das einzige Fragezeichen da Innenverteidigung, Altersstruktur, aber alles andere, muss ich sagen, ergibt für mich viel Sinn.
Das wird ein schwieriger Tabellentipp. Ist gerade schon ein, zwei Mal gefallen, das Wort. Die Mannschaft. Juve. Sagt er da nur.
wo machen wir die hin?
Das ist eine gute Frage. Also sie müssten auf jeden Fall in die Top 4 kommen, nach dem eigenen Anspruch. Aber die Spitze ist dicht und Also, wenn ich Kivu nicht über den Weg traue, dann kenne ich aber noch einen Trainer, dem ich noch weniger über den Weg traue. Und der heißt Igor Tudor.
Ich glaube, dass Igor Tudor, also ich habe ja im Roma-Podcast, habe ich glaube ich Tudor als von der aus der Spitzengruppe den ersten Trainer genannt, der entlassen wird. Ist ja, wenn einer entlassen wird, ne? Ja, vielleicht schaffen sie auch alle die Saison, aber und ja, will ich jetzt auch eigentlich nicht zu viel in das erste Saisonspiel rein interpretieren, aber ich glaube, dass da sehr viel abhängen wird von der Form und der des hoffentlich Fitbleibens von Kenan Yildiz, der gegen Parma mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld war. Und der jetzt auch in dieser Phase seiner Karriere ist, also in dieser Saison, wo sie ihn dann, also Tudor will ihn ja, glaube ich, irgendwie auch noch so zum Vizekapitän machen und solche Geschichten, das habe ich irgendwie gelesen. Muss jetzt diesen richtigen Durchbruch da auch machen dieses Jahr. Und das traue ich ihm auf jeden Fall zu, aber ich glaube, davon, wie ihm das gelingt, hängt bei Juve relativ viel ab. Ohne dass ich jetzt sagen will, dass die seine Mitspieler sind ja nicht schlecht, die sind auch alles internationale Stars und ich finde Jonathan David ist ein richtig guter Transfer im Sturm und Kolo Muani kommt ja eventuell wahrscheinlich vielleicht auch noch zurück, dann ist man da auf jeden Fall auch gut aufgestellt. Aber ja, ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich Juve glaube ich zum Meister gemacht. Da bin ich auf jeden Fall dieses Jahr irgendwie nicht. Obwohl ich jetzt eigentlich auch nur positive Sachen gesagt habe.
Bremer ist zurück.
Ja. Bremer ist zurück, stimmt, ja.
Nachfrage zu Yildiz. Traust du ihm den Durchbruch auch hinsichtlich der Führungsspieler-Thematik zu? Ist das einer, dem du hilfst, wenn du ihn das als zum Vizekapitän machst?
Das kann ich irgendwie ganz schlecht einschätzen, so.
Ich nur vom Gefühl her, nein. Ich glaube, das ist noch einer, der auch da, als es letztes Jahr darum ging, wo wir gesagt haben, viele haben nicht verstanden, was es bedeutet, das Juve-Trikot zu tragen. Ist nicht, glaube ich, dass er ein Problem hat, irgendwie sich mental zusammenzureißen. Ich glaube, das ist eher einer, dem du halt so viel Druck wie möglich wegnehmen solltest, damit er einfach zocken kann. Das ist aber nur so ein Bauchgefühl.
Ja, das ist ein Punkt, den ich dir auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie ausreden kann.
Ja, Bauchgefühl lasse ich mir eh nicht ausreden.
Besser ist das. Genau. ich würde auch kurz die zwei Namen aufgreifen. Also für mich, ich mach's kurz, für mich wird's eine Yildiz-Saison. Ich glaube, also da müssen wir jetzt ja nicht von Durchbruch oder so sprechen, da ist der schon lange durch. Ich glaube, er hat letzte Saison auch noch, am Ende, glaube ich, hat der bei dieser also lange Zeit sehr wilden Juve-Saison, glaube ich, hat auch noch 7 oder 8 Ligatore gemacht. Also deswegen, klar ist das keiner, aber ich glaube, der macht wirklich den nächsten Schritt, weil er einfach zu viel Qualität hat und jetzt glaube ich auch vielleicht ihm die letzte Saison gut getan hat, da war er auch schon im Fokus und jetzt aber weiß, klar, ich bin schon bei dir, ich weiß, was du meinst, Mario, da ist schon viel Druck drauf, aber ich habe das Gefühl, dass er das jetzt, dass er damit besser umgeht und dass er, glaube ich, auch weiß, dass, also er ist für mich nicht der Leader der Mannschaft, aber er ist für mich der technische Lead, also wie Marius gesagt hat, also der ist der technisch feinste Spieler dieser Mannschaft und das bei Juve zu sein, ist jetzt ja auch nicht ein Selbstläufer, würde ich mal sagen, auch wenn Juve nicht mal das Juve vor 5 Jahren war, aber also nochmal, ich glaube, das wird eine Yildiz-Saison, ich glaube, der startet richtig durch. Und den Rest, was die Leadership betrifft, glaube ich, da wird so viel Bremer abnehmen. Also ich glaube, das muss gar nicht ein Yildiz oder ein anderer. Also ich glaube, Bremer ist, bin bei dir, Marius, man muss das erste Spiel nicht zu überbewerten, aber man hat schon gesehen, dass es einen Unterschied macht, ob Juve mit Bremer spielt oder halt eben wie die letzte Saison 9 Monate ohne ihn. Also das ist, ich bleib dabei, für mich ist Bremer immer noch einer der stärksten Verteidiger der Liga und allein dieses Bremer plus Yildiz womöglich nächsten Schritt machend, das ist schon was ich sehr pro Juve sehe. David, muss ich sagen, hat mich auch an dem, also ich konnte den schwer einschätzen, ich bin auch immer noch nicht so ganz, boah, ist das wirklich so ein Neuner? Aber das Tor, was er gegen Parma macht, das zeigt vielleicht, dass es kein Zufall ist, dass der Mann, glaube ich, die letzten 3-4 Jahre fast immer 20 plus Tore Saisonen hatte. Also wenn der nur annähernd so weitermacht, dann, wie du sagst, vielleicht kommt Kolumuni, wenn er nicht kommt, bleibt Vlahovic. Ich glaube, diese Vlahovic-Nummer wird jetzt auch so drauf auslaufen, dass er am Ende halt bleibt und nächstes Jahr ablösefrei geht. Aber einen Vlahovic dann zu haben, der, wie man sieht, der sich reinhängt, der, die spielen auch Champions League, die spielen auch alle 3 Tage. Da einen Vlahovic noch in der Hinterhand zu haben, würde ich jetzt mal meinen, ist nicht die schlechteste Option. Und dementsprechend, ja, sehe ich sie schon. Ich tue mich auch schwer. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo ich sie jetzt genau am Ende einordne, aber ich sehe schon viel Positives, muss ich sagen.
2 Takte zu Tudor?
Ja, dass jetzt Tudor auch nicht der große, wie soll ich sagen, Zauberfußballlehrer ist. Ich glaube, da müssen wir nicht groß weiterreden, aber er kennt den Club, was, glaube ich, wirklich in dem Status, wo Juve jetzt ist, wo man, also ohne Bremer hätte ich mich wirklich diese Saison wieder gefragt, wer ist denn da der Leader? Also, wenn Locatelli dein erfahrenster, unter Anführungszeichen, ist, und du aber bei Juve bist, dann würde ich sagen, dann stimmt was nicht in der Hierarchie. Dadurch, dass Bremer jetzt wieder da ist, jetzt hoffentlich bleibt er logisch gesund, ist schon klar. Ich glaube wirklich, dass Bremer allen da rundherum wahnsinnig viel von den Schultern nimmt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Tudor einer ist, der denen halt diese Schärfe auch mitgeben kann und dann machen vielleicht offensiv gewisse Sachen, macht dann halt Yildiz einfach, nimmt es in die Hand. Vielleicht macht Conceição auch 2-3 Tore mehr als noch letzte Saison. Cambiaso, auch wenn es jetzt ein schlechter Call ist, nach dem, was am vergangenen Sonntag passiert ist, aber ich bleibe weiter dabei, dass Cambiaso, glaube ich, gerade in dieser Tudor-Systematik ein wahnsinnig wichtiger Spieler ist. Auch ein sehr guter Spieler und gerade die Schienenspieler sind wichtig in dem Tudor-System. Also Cambiaso wird auch da eine wichtige fußballerische Rolle. Kefren Thuram, bin ich sicher, macht auch einen nächsten Schritt, weil er einfach großartig ist, was der alles mitbringt. Doch, ich bin bei Juve deutlich eher positiver als negativer. Ja.
Ich habe keinen Platz mehr für die alle.
Genau.
Okay. Dann drücke ich aufs Gaspedal und sag, als nächstes kommt Lazio.
Da müssen wir auf jeden Fall nicht über Neuzugänge reden.
Oh Gott, ja. Sehr schön. Oh ja, schwierig, schwierig, ja.
Also eigentlich, ich fühle mich auch, als hätte ich das irgendwie schon 2-3 Mal gesagt, aber der Großteil der Mannschaft kennt Sarri. Und von daher müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt sind sie am ersten Spieltag relativ überrumpelt worden von der Intensität von Como. Das wird natürlich auch nicht bei jedem Gegner in der Serie A der Fall sein. Ja, und normalerweise denkst du bei einer Sarri-Mannschaft, okay, also ja, die sind schon auf jeden Fall welche, die irgendwie auch oben dabei sind. Aber das ist so für mich der leichteste Call zu sagen, die kann ich mal aus den Top 6 auf den Top 7 vielleicht rausfallen lassen. Kann natürlich sein, dass sie sich im Winter noch für 100 Millionen verstärken, aber das macht Lotito natürlich eigentlich auch nicht.
Nee, das wird nicht passieren. Genau. Ich kann euch so viel verraten, ohne euch zu viel zu verraten. Bei meiner ersten Tabellenversion bin ich erschrocken, wo Lazio bei mir rausgekommen ist. Aber
du hast sie vergessen, gibst zu.
Nein, ich habe sie nicht vergessen. Aber irgendwann, wie du sagst, die Plätze wurden dann eng. Aber ich habe ja immer noch ein paar Fragezeichen. Schauen, wie wir das dann am Ende einordnen. Ich würde noch finde, Marius hat eh schon fast alles gesagt. Ich würde noch anfangen, nicht nur viele Spieler kennen Sarri, sondern Sarri kennt auch Club und Umfeld und das ist, glaube ich, in Rom gar nicht so unwichtig. Und für mich auch viele Fragezeichen, also wirklich keinen einzigen neuen im Sommer zu kriegen, ist schon, ist hart. Glaube ich, da müssen wir nicht drum herum reden. Jetzt bin ich auch kein Fan davon, dass jede Mannschaft immer 5 neue braucht, aber wenn du nicht irgendwo mal nachjustieren kannst oder auch noch ein bisschen was dazu holst, also das ist schon hart. Aber der eine positive Ding, den ich da einfach sehe, ist, Sarri ist einer der wenigen da vorne drin, der die ganze Trainingswoche immer hat. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Maurizio Sarri seine Fußballlehrerqualität nicht komplett hat irgendwo liegen lassen im letzten Jahr und in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich schon, dass das ein Faktor werden kann auf lange Sicht, wenn der von Montag bis Freitag mit denen an seinen Ideen arbeitet, während die anderen nach Bulgarien oder wo auch immer hinreisen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Steht und fällt dann aber auch ein bisschen damit, wie lange man Geduld hat, ihm seine Fußballideen.
Ja, okay, gut, dann machen wir es kurz. Wenn Lotito ihn nach 3 Monaten rausschmeißt, keine Ahnung, ja gut, dann ist eh alles über den Haufen von alles, was ich jetzt die letzte Minute gesagt habe, klar. Aber ich gehe mal davon aus, wenn Lotito ihn zurückholt, dass da jetzt schon erstmal zwischen den zwei auch ein gewisses, wie auch immer, Vertrauensverhältnis da ist. Ja, ich weiß, was, wenn die nur noch verlieren, dann wird auch ein Maurizio Sarri nicht zu halten sein, aber das sehe ich jetzt, muss ich sagen, erstmal nicht kommen, dass das so ein Kurzschlussding wird und dass Lotito den in relativ kurzer Zeit rauswirft. Also, vielleicht täusche ich mich, aber sehe ich jetzt nicht. Nee.
Okay. Siehst du Lecce die Klasse halten?
Ja. Die sind bei mir wenig überraschend, logisch auch in dem Segment drin, wo es vielleicht auch bis zum 38. Spieltag geht.
Baschirotto verloren, haben wir schon gesagt, ne?
Ja, und halt Kristovic verloren, nach Dorgu im Winter verloren, nach Hjulmand letztes Jahr verloren. Also Corvino haben ist mega gut, weil der immer wieder einen aus dem Hut zaubert, aber ob das halt immer gut geht, wenn du dann halt immer deine wichtigsten Leute verlierst. Was hattet ihr? Hattet ja, weil wir Kristovic vorhin schon hatten. Stimmt das? Ich glaube, Kristovic war letztes Jahr an mehr als 50% aller Lecce-Tore beteiligt. Ja, genau. Also, ich finde Kamada spannend. Finde ich cool auch. Finde ich richtig cool. Der wird da viel spielen. Das ist genau das Richtige für ihn. Di Francesco kennt Abstiegskampf, weiß, wie man sich da unten bewegt. Falcone, weil wir über Torhüter hatten, finde ich auch einen Call, der mir viel zu selten gemacht wird. Also Falcone ist für mich eigentlich auch einer, den könntest du eine Kategorie höher clubmäßig irgendwo auch reinstellen. Das Via del Mare, finde ich, Stadion wird wieder ein Faktor sein, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr gut geht, dass du dann immer die Kristovic, die Dorgus und die Hjulmands wieder irgendwo gefühlt für 800.000 Euro findest, bevor sie alle anderen finden.
Tatsächlich habe ich gerade gesehen, dass der, also Kamada natürlich super interessant und ich hoffe, dass der da viel Spielzeit bekommt. Nikola Stulic kannte ich natürlich gar nicht, hat aber 5 Millionen gekostet und hat für Charleroi auch irgendwie 17, 18 Tore letzte Saison geschossen.
Genau, gute Zahlen. Habe ich auch gesehen, ja, definitiv. Vielleicht ist das ja schon der nächste, Corvino.
Da sehe ich auch noch einen Namen, den packen wir uns jetzt alle hier, Tutti Liocchi Su. Niko Kovac.
Ja. Yeah.
Kam aus der Jugend hoch, 20-jähriger Mittelfeldspieler. Der hat, glaube ich, früher auch bei Eintracht in der Jugend gespielt, ist aber nicht verwandt mit dem anderen Niko. Der ist dann wohl irgendwie nach Lecce gewechselt und gehört jetzt dem Profikader an.
Also ich habe gerade mal nur so geschaut, ne? Lecce-Programm, jetzt zu Hause Milan, dann in Bergamo, zu Hause Cagliari, Coppa bei Milan, zu Hause Bologna, bei Parma, Sassuolo, Udinese, Napoli, Fiorentina und dann Anfang November Heimspiel gegen Hellas. Und ganz ehrlich, entweder hat Kamada sie jetzt zum Heimsieg gegen Milan geschossen, wenn ihr das hört, oder sie gewinnen frühestens im November ein Spiel. Das ist irgendwie, ich gucke auf den Spielplan und ich sehe sie keines dieser Spiele bis November gewinnen.
Das wäre schlecht für ihre Ambitionen.
Da wäre ich mir, also gegen Parma bin ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, an Betracht der letzten Saison auch, aber bleib ja Optimist eigentlich, ne?
Ja, aber komm, dann, weil ich es gerade gesagt habe, Milan ist bei uns auf dem Zettel auch die nächste Mannschaft. Ey, Christian, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe die in der ersten Runde in der Coppa kommentiert. Ja. Da habe ich mir schon einen kleinen Eindruck. Ja. Und jetzt sage ich mal so, ne, wenn du bei vielen haben wir es gesagt, da wird das Stadion ein Faktor. Und das wird bei Milan auch ein Faktor, aber im negativen Sinne.
Aber die andere Richtung.
Wenn du die ganze Saison in San Siro den Gästeblock zur Partyzentrale machen kannst bei deinen Heimspielen, weil sonst Mucksmäuschen still ist. Mhm. Und dann dieses, also das Einzige, wo sie gehypt waren, als Modric eingewechselt wurde, und dann hat da wirklich wieder irgendjemand dem Fußball die Seele entzogen, und dann kommt dieses Spiel gegen Cremonese, mhm, zum Auftakt in die Saison, und du denkst dir, boah, ich weiß noch, in dieser Meistersaison, ne, die ersten zwei Spieltage irgendwie zu Hause 4-0, 5-0 gegen Aufsteiger gewonnen, und oft der Hype war wieder da, ne, mit Zlatan und allen, und das San Siro, das wurde dieses Pioli's on fire, es war legendär, und das ist jetzt genau das Gegenteil. Und wenn die jetzt noch zwei, drei schlechte Spiele machen, dann ist das auch bei den Spielern, auch wenn da neue Spieler dabei sind und nicht so viel eingekauft haben, dann ist da auf einmal wieder dieses, boah, schon wieder. Und wenn Rafael Leão, jetzt kann er gerade nicht die Schultern hängen lassen, weil er verletzt ist, aber dann kommt der zurück und schiebt noch zweimal den Ball aus 5 Metern am leeren Tor vorbei. Und so wird aus meinem Milan spielt um die Meisterschaft mit, weil sie keine Doppelbelastung haben und so geile Spieler, ist es bei mir schon wieder, dass ich jetzt kurz davor bin, die aus den Top 4 rauszutippen. Ich sag's dir, wie es ist.
Guter Punkt mal, muss ich sagen, ja. Dieses Atmosphärische, das war ja letztes Jahr auch, das war ja wirklich teilweise Geisterspiel-Atmosphäre im San Siro. Ja, absolut. Also das könnte leider ein sehr negativer Faktor werden. Stimmt. Aber auch da, ich habe es gesagt, ich lasse mich nicht vom ersten Spieltag zu sehr beeinflussen, und deswegen bleibe ich jetzt auch dabei. Ist ja auch die Frage, was machen die jetzt bis Montag? Anscheinend ein Kunko landet morgen in Mailand, habe ich jetzt aus Italien gehört. Also das ist jetzt wirklich anscheinend so gut wie durch. Aber jetzt weg von Kunko auch. Ich sehe trotz, jetzt landen wir ja bei Herrn Allegri, der logischerweise auch nicht der große Fußballlehrer ist. Aber ich glaube, dass
das hast du jetzt gesagt.
Ja, das da zitiere ich andere, die das dann immer wieder auch gesagt haben, ja. Nee, müssen wir ja auch alles gut, logisch werden die keinen großen Fußball spielen, aber ich glaube, der kriegt die Kurve. Ich glaube, der kriegt die Kurve, und ich habe es gesagt, dieses einmal pro Woche ist für mich, für eine Spitzenmannschaft, das ist ein Riesenvorteil. Das wird auch von Milan bleiben. Vielleicht braucht er gar nicht so oft einen Neuner, weil man hat ja, du hast das Bari-Spiel ja angesprochen, du hast es ja kommentiert, der wird oft mit Pulisic und Leao vorne drin spielen, wenn er 3-5-2 spielt. Gerade gegen die, sag ich mal, größeren, da wird er tief stehen und den Raum, die Tiefe attackieren, und das mit Leao machen zu können, ist, würde ich sagen, durchaus vielversprechend. Ich bin gespannt, wie er es hinkriegt gegen die Kleineren quasi, weil die Pisas und wie sie alle heißen, die werden ihm nicht den Gefallen tun, um ihm viel Raum zu geben. Also da wird er logischerweise sich auch über die Saison ein bisschen entwickeln müssen. Aber Leao, Pulisic, da ist schon noch Qualität da. Meunier hinten drin im Tor. Ich finde auch Salemakers da vergessenbar, dass der letztes Jahr für die Roma auf genau derselben Position diese rechte Schiene, glaube ich, 7 oder 8 Buden gemacht hat. Also der
pass auf, den fand ich auch richtig gut gegen Bari.
Ja.
Und dann ist mir wieder eine Sache aufgefallen, die hatten wir früher bei Milan auch bei ihm. Der hat aus allen Lagen geschossen und hat das Tor nicht getroffen.
Ja, ja. Das war
der spielt 5 Leute auf dem Bierdeckel aus und dann kommt er Richtung Tor und dann einmal in Fangzaun.
Das stimmt, aber kann man jetzt halt dagegen halten. Letzte Saison hat er, glaube ich, 7 oder 8 dann auch ins Netz gesetzt bei der Roma.
In einem anderen Trikot.
Das stimmt, ja, ich weiß, ja. Aber trotzdem glaube ich, das kann passen. Ich sehen wir dann ja später bei den Tipps. Ich glaube, Allegri wird sie irgendwann defensiv stabilisieren. Ich glaube, dass dieses Cremonese-Ding, also logisch, wenn das jetzt der Mut ist, in den die einsteigen, dann wird es logisch gar nichts. Und ich bin schon völlig bei dir, Mario, wenn die das noch jetzt 2-3 Mal so machen, dann kann das logisch komplett kippen, absolut. Aber trotzdem, ich glaube, er wird sie defensiv halbwegs stabilisieren, und dann haben sie mir zu viel individuelle Qualität, auch mit dem Vorteil, eben nur Sonntag bis Sonntag oder Sonntag bis Samstag spielen zu können, dass das ungefähr dahin geht, wo sie sich's vorstellen.
Ein Punkt, der bei Milan für mich jetzt in der Betrachtung auch schwierig ist, also schwieriger tatsächlich als bei allen anderen Vereinen, ist jetzt der Umstand, dass wir 3 Tage vor dem Transferschluss aufnehmen, denn da wird aller Voraussicht nach auch neben Nkunku noch einiges passieren. Was ich übrigens spannend finde, dass man Boniface holt, dann den das mit dem Medizincheck hat und dann Nkunku holt, der auch eine, glaube ich, die sehr lange Patientenakte hat. Aber hoffentlich bleibt er fit, weil dann wird das ein Gewinn für die Liga.
Ist für mich ganz kurz, darf ich eine Sache sagen?
Ja, ja.
Nkunku neben Leao. An einem verregneten Tag auf Cagliari. Sind das die zwei Spieler, die da die Grätsche auspacken, wenn sie 0-1 zurückliegen und das Ding noch drehen müssen?
Ja gut, aber dann bringst du dann halt zur Halbzeit Pulisic und vielleicht Artem Dovbik, wenn sie den noch holen. Also da steht ein Tausch mit Santi Jimenez im Raum. Und das ist dann halt, also da hat Milan ja immer noch genug Strahlkraft, um halt sehr viel namhaftes Personal anzulocken. Und ich finde auch, also die ganzen Yasharis und Ricis, De Winter, Estupinian, das sind, finde ich, also so Fußball-Hipster geile Transfers ja, auf jeden
gut,
Fall.
Gut, also jetzt haben wir viel so über die potenziellen Problematiken gesprochen, aber ich finde schon, im Mittelfeld, das kann man ihnen schon zugute halten. Also Modric haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, kann ich auch schwer einschätzen. Aber ich sag mal so, ich weiß nicht, welchen Impact er auf dem Feld hat, aber ich glaube, Modric in der Kabine zu haben, bei einem Club wie Milan, der die letzten 1, 2, 3 Jahre auch immer wieder da ein bisschen Probleme hatte, wie du da so gewisse qualitative Spieler, wie die vielleicht abseits des Feldes so agiert haben, ist ein Modric zu haben, würde ich mal sagen, auf jeden Fall ein Plus. Wenn du ein bisschen auf den hören willst, dann kann der dir, glaube ich, allein in der Kabine schon viel geben. Und so ein Ricci und so ein Yashari finde ich auch, also das sind jetzt keine schlechten Transfers, finde ich. Klar, jetzt muss Allegri dann halt die Mischung finden. Und da bin ich auch gespannt, weil wie gesagt, für mich, in Italien ist es auch, kann ich euch verraten, es ist wahnsinnig gekippt nach diesem Cremonese-Spieltag. Ich habe jetzt viele auch italienische Podcasts gehört, wo auch schon ein paar das Ende der Milan-Zeit ausrufen und so, weil, ja, klar, logisch sind da auch so ein paar, da gehen so ein paar, wie soll man sagen, Gefahrending auf, gar keine Frage. Aber umgekehrt, kann ich mich auch noch erinnern, vor ein paar Wochen haben dann alle davon geschwärmt, boah, wenn du da mit Leao umschaltest und du hast ein bisschen Raum und du führst mal 1-0 mit Allegri eben und dann mit Leao mit dem Raum, also da haben sie es alles so in den Himmel gelobt. Ich finde, das kann man auch so ein bisschen in der Mitte treffen und deswegen ist für mich wirklich das Entscheidende, krieg eine Systematik hin, um gegen die Hellas, um gegen die Pisas, gegen Cremonese kann das jetzt schon einmal nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, gegen die Lecces, Kicker, die auch irgendwie bespielt. Und wenn er die bespielt kriegt, dann finde ich, dann werden die da einlaufen, wo sie sich's vorstellen. Ein letzter Name noch, der auch gerade gehandelt wird, wenn sie das machen, muss ich sagen, dann applaudiere ich 5-mal. Der Name Akanji ist jetzt auch ein paar Mal gefallen. Also wenn die noch für hinten einen wie Akanji, wenn sie das hinkriegen sollten, okay, gut, dann würde ich alle Hüte ziehen. Also einen wie Akanji jetzt womöglich noch aus dem Hut zu zaubern, würde ich mal meinen, hoppala, im positiven Sinne.
Total, total.
Und da bin ich bei Marius, wie du sagst, das ist dann halt der Name Milan und San Siro, was da noch zieht, quasi. Dass so einer dann womöglich noch kommt.
Okay, also auch hier sind wir positiv. Dann bin ich gespannt, was wir mit Napoli machen, mein Lieber.
Da werden wir wohl auch ein bisschen positiv sein müssen.
Meisterschaftskandidat Nummer 1.
Ja, da sofort. Sofort. Ganz kurz, weil ich hier gerade vor mir stehen habe. Champions League Napoli, Chelsea zu Hause, Man City auswärts. Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ob da wieder Gäste... Da wird's friedlich. Benfica auswärts, Sporting zu Hause. Ah, das ist übrigens lustig. Juve, da habe ich vorhin vergessen. Juve auch beide Lissabonner Clubs. Dann Napoli auswärts bei der PSV. Bei Hirwin Lozano. So. Mhm. Heimspiel gegen Karabakh und auswärts Kopenhagen. Auch schön. Also, ich finde, als Napoli-Fan kannst du dich eigentlich nicht beschweren.
Irving Lozano spielt seit Winter in San Diego. Muss ich dich leider enttäuschen.
Okay. Ich dachte, er wäre da vielleicht noch Spielertrainer.
Im Geiste ist er vielleicht immer noch ein bisschen da.
Ja. Nee, also, muss ich auch sagen, Napoli finde ich geil. Muss ich sagen. Also, auch mit dem Kader und so. Ich bin richtig gespannt auf das, was sie in der Champions League abreißen und wie sie da so auf internationalem Vergleich und wie sich Conte da so anstellt. Ligatechnisch für mich. Ja, jetzt, du hast Inter vorhin so stark geredet, Christian.
Vielleicht probiere ich euch ja nur in die Irre zu führen vor den Tipps. Wer weiß.
Ja. Also führt für mich an Napoli eigentlich nichts vorbei aktuell. Wenn sie das auf die Straße bekommen, was sie da alles geholt haben, und wenn dann irgendwie noch im Saisonendspurt, oder was heißt, wenn dann irgendwie im Winter, wenn du dann so langsam wieder Lukaku ranführen kannst, das ist schon ein Brett, was sie da am Start haben.
Also ich finde, so bei dem, was die auf dem Transfermarkt gemacht haben, und dann haben sie ja durch den Osimhen-Verkauf irgendwie trotzdem noch einen Transferplus da am Ende stehen, ist, wenn Conte das auch stimmungsmäßig beisammen behält, weil der Kader jetzt, der Kader, der ist auch, ne, weil der Kader ein bisschen breiter ist als letztes Jahr und er ja nicht so gerne rotiert, dann ist Napoli, hat das easy das Zeug für mich, Meister zu werden und in der Champions League auch, also mindestens mal ins Viertelfinale zu kommen.
Ja, also bester Mercato, glaube ich, da müssen wir nicht lange drum rumreden, das ist logisch. Also für mich ist so das Symbol, die haben Meret und geben trotzdem einfach 20 Millionen aus, knapp, um nochmal Milinkovic zu haben. Ja, das ist für mich so ein Statement. Also das musst du dir erstmal leisten können. Also ich finde, hätte man nicht machen müssen, finde ich so, aber er hat ja trotzdem auch die anderen 4-5 bekommen, die er gewollt hatte. Also das so mal als Statement, so als Club zu sagen, schaut mal her, wir sind jetzt eben auch gewillt, da das gute Geld, das wir die letzten Jahre über sauberes Wirtschaften ja sozusagen haben, auch wirklich zu investieren. Und weil wir die Champions League jetzt ja auch ein bisschen hatten, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Conte den Sprung macht. Jetzt haben wir viel über Spieler gesprochen, wer den Sprung macht sozusagen. Ich glaube, dass wirklich Conte auch dieses Champions League, wie soll ich sagen, dass viele ja immer im Hinterkopf haben, ah ja, Antonio Conte kann ja nur Liga und so. Ich glaube schon, dass die allein auch durch den De Bruyne-Transfer auch das so als Signal, dass die wirklich auch in Europa eine richtig gute Figur machen wollen und dementsprechend da auch einen großen Fokus darauf legen. Und deswegen werfe ich mal so zwei, drei kleine Fragezeichen rein. Lukaku-Verletzung ist, glaube ich, schon eine große Nummer. Also egal, wenn sie jetzt holen, auch wenn sie jetzt heulen und holen, womöglich, wie es wonach es aussieht. Aber egal, wer da kommt, der muss dieses Neuner-Game von Conte schon erstmal erlernen. Das erlernst du nicht von heute auf morgen. Luca hat viel Potenzial und finde ich hatte das Glück, ja, ich habe ja Sassuolo Napoli kommentiert am ersten Spieltag. Luca hat am Ende des Spiels 9,8 Kilometer abgeschrubbt. Also das ist auch einer, der gegen den Ball wirklich fleißig ist und das ist was logisch, was Conte gefällt und das ist logisch jetzt auch eine Riesenchance für Luca, aber wir müssen nicht drum rumreden, der kann noch nicht die Erfahrung haben, der kann noch nicht so eine Mannschaft schultern, würde ich mal sagen. Deswegen dieses Lukaku-Ding, das ist schon was, glaube ich, dass sie jetzt erstmal auch trifft, auch wenn es im ersten Spiel noch nicht bemerkbar war. Einfach auch, weil Lukaku so zentral für die fußballerische Idee von Conte einfach ist. Und das andere ist, sie werden dieses Jahr halt nicht mehr 18 Spiele weniger am Ende haben als Inter. Da, wow. Die Nummer ist weg. Also, die werden dann auch oft jeden dritten Tag spielen und ich gehe mal fest davon aus, dass ein De Bruyne jedes Champions League Spiel macht, weil der soll dir da ja ungefähr das geben, was dir vielleicht noch ein bisschen fehlt an Erfahrung. Und dann weiß ich nicht, ob ein De Bruyne dann auch drei Tage später jedes Mal wieder in der Liga aufläuft. Also, die haben extreme Tiefe, nochmal, ich meine das nicht als Riesenproblem, aber ich habe jetzt viele mitbekommen, ah ja, das ist jetzt die neue Systematik, dieses 4-1-4-1, alle vier Mittelfeld, die vier großen spielen, das sehe ich jetzt erstmal, die spielen jetzt am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag, aber ab Mitte September, wenn die alle drei Tage spielen, dann werden die nicht mehr alle vier immer von Anfang an spielen, weil die musst du dann schon auch ein bisschen dosieren. Und De Bruyne ist halt auch keine 27 mehr. Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht drum reden.
Genau, und dafür hat er dann, glaube ich, keine Ahnung, ist bekannt gegen Benfica, Sporting, PSV und gegen Karabakh, yeah, und gegen Kopenhagen spielt dann halt Noah Lang.
Glaube ich nicht. Also ist jetzt logisch Ding.
Je nachdem, ich würde jetzt. Ja, aber das ist wieder das Ding. Ich habe nicht, das auch vor, weißt du noch, Marius, vor ein paar Wochen habe ich auch gesagt, ich glaube, dass Antonio Conte will in der Champions League was reißen.
Ja.
Aber es sozusagen, kriegt er das, wie, also das ist für mich die ganz große Frage, von der alles abhängig wird, wie erfolgreich Napoli dieses Jahr ist, wie er, wo er wann welchen Augenmerk drauf legt.
Ich finde, dass De Bruyne schon den Großteil der Champions League Spiele machen wird, ob es dann das Heimspiel gegen Karabakh ist, oder das werden wir dann sehen, aber ich bin da schon bei Christian, dass der sicherlich auch im Hinblick darauf geholt wurde. Also du hättest auch die Chance gehabt, nochmal Meister zu werden, ohne De Bruyne zu holen. Muss natürlich auch alle Daumen drücken, dass der auch fit bleibt. Das ist ja auch in den letzten Jahren nicht immer selbstverständlich gewesen. Aber ja, wenn Conte diesen Schritt macht, den du angesprochen hast, wenn er aus sich selbst rauskommt sozusagen, dann kann er eben auch De Bruyne halt spielen sie in Manchester und dann am nächsten Wochen, da weiß ich jetzt nicht, was der Spielplan da sagt, aber sagen wir, dann spielen sie in Lecce oder so. Und dann muss er das halt auch so managen, dass er ihn dann eben vielleicht eben genau, dass er das dann managt und ihn dann eben auf die Bank setzt. So.
Ja. Ich möchte auch kurz einen Gedanke zu Ende bringen, das klang jetzt viel zu negativ. Ich wollte sagen, er hat ja auch schon weitere Systematiken, die er sich erarbeitet hat. Also ich wollte ja das sagen, dieses 4-1-4-1, von dem jetzt alle reden, ja, dann spielt er halt 4-3-3, das kennen die auch auswendig unter Conte, und da kommt er mit Neresch und Lang über links zurecht oder zu Weg oder über rechts mit Politano über Neresch. Also ich mache mir da auch keine Sorgen, weil da sind wir beim Punkt, da sind wir uns ja alle einig, die haben ja so eine Tiefe drin, dass der hat ja mehrere Systematiken. Im Zweifel kann er wieder auf seine Dreierkette gehen, wenn ihm vielleicht die Stabilität ein bisschen abhanden kommt. Also da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Jetzt einfach so ein Boykämmer noch in der Hinterhand zu haben, ja hallo. Also das ist ein krasses Plus einfach. Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Gutierrez von Girona. Das ist, glaube ich, so ein Außenverteidiger-Typ, den hatten sie überhaupt nicht. Der bringt, also ist wirklich ein Offensiver, der nochmal ganz was anderes bringt. Ich habe mir die Statistik von denen in La Liga angeschaut. Der ist bei allen Offensivstatistiken von Außenverteidigern war der Top 3 in der Liga. Also so Ballkontakte im gegnerischen 16er, Flanken. So, also viel Spaß, wenn der ins Rollen kommt und da eine Flanke nach der anderen Richtung Luca fliegt oder Richtung McTominay, der aus der zweiten Reihe kommt. Also ich mache mir um Napoli sozusagen von der Variabilität her und von der Vielfältigkeit gar keine Sorgen. Ich sage nur, diese 18 Spiele weniger, und nochmal nur um den Gedanken noch einmal zu erklären, mir geht es da weniger darum, dass das weniger Spiele sind, sondern ich würde sagen, der noch größere Vorteil ist, dass du einfach nach deinem Sonntags-Serie-A-Spiel von Montag bis Freitag dich wieder nur auf die Liga konzentrieren kannst. Das heißt, du kannst zwei Spieler, die leicht angeschlagen sind, den gibst du Montag und Dienstag trainingsfrei und dann trainieren sie halt Mittwoch und Donnerstag, und der Vorteil ist weg. Weil jetzt musst du halt auch am Dienstag nach weiß Gott wohin fliegen, um da Mittwoch zu spielen und dann Donnerstag zurückzukommen und dann schon das Samstagsspiel vor der Brust haben. Deswegen, das ist halt einfach nicht mehr da, aber das Napoli logisch auf dem Papier von der Kaderqualität her, von der Tiefe, von dem Mercato her, dass die logisch zu Recht auch der erste Gejagte sind, da geht bei mir also gar keine Frage. Absolut.
Also Christian macht sich keine Sorgen um Napoli.
Nee.
Wie viel Sorgen macht sich Marius um die Analyse von Christian Diaz zu Parma kommt?
kann ich gar nicht so gut einschätzen, muss ich sagen. Was ich selbst sagen muss, ist, dass mir Sorgen bereitet, und das war auch zum Beispiel in der Abstiegssaison so, und das war, glaube ich, auch letztes Jahr so, dass die Neuzugänge größtenteils, wenn man jetzt von dem Argentinier, von dem Mittelfeldspieler Ordóñez absieht, sehr, sehr spät kommen. Also Oristanio ist heute vorgestellt worden. Sörensen, das ist eine Woche, also Troilo, die Mittelfeldspieler und Verteidiger, die auch relativ viel Geld gekostet haben. Das ist jetzt letzte Woche alles erst passiert. Cutrone, falls er noch kommt, das wird dann wahrscheinlich so ein Deadline-Day-Transfer. Und dann hast du einen Trainer, der auf seiner allerersten Trainerstation ist, also auf seiner allerersten Cheftrainerstation, der ein super interessantes Profil mitbringt, Cuesta, Co-Trainer von Mikel Arteta gewesen. Aber der muss dann jetzt eben auch eine Mannschaft zusammenbauen, die er an seinem Amtsantritt eigentlich noch gar nicht gehabt hat. Und das finde ich eigentlich, also ich finde es mindestens mal schade. Ich weiß, dass die auch, die muss, also das kommt jetzt auch ein bisschen damit zustande, dass die halt auch noch auf diesen zweiten oder dritten großen Verkauf eben mit Leoni gewartet haben, um das eben dann auch wieder, also das Geld sozusagen auszugeben. Boni und Sohm sind vorher gegangen. Mann hat auch in den Planungen schon lange keine Rolle mehr gespielt, hat aber auch 10 Millionen eingebracht. Ja, und da weiß ich halt nicht. Also das kann ich super schwer einschätzen irgendwie. Und das Spiel gegen Juve hat mir dahingehend Semi-Optimismus verbreitet. Aber ich finde den Transfer von Oristanio herausragend und ich glaube, dass ich den auch schon seit anderthalb Jahren fordere.
Sie endlich auf dich gehört.
Ja.
Ich sag dir, Marius, folgendes, bis vor 2 Tagen war ich noch deutlich, habe ich mir mehr Sorgen gemacht. Ich wollte, also Oristanio finde ich wahnsinnig spannend und ich sag dir auch Cutrone ist für mich, wäre für mich ein richtig guter Transfer für eine Kategorie. Deswegen ja. Oristanio plus Cutrone, die haben mir da jetzt nochmal deutliche Plus-Vibes gegeben, weil ja, die Fragezeichen hast du ja alle schon aufgezeigt. Also Boni, Somm, Leoni, Mann zu verlieren in einem Sommer, klar, du hast jetzt einen vollen Geldspeicher, aber boah, das ist schon viel Qualität und halt einfach dieser Trainer, ja, eben, wie so spannend der ist und alles, aber klar, das ist jetzt halt, der kommt halt da nicht in eine Mannschaft rein, wo du erstmal vielleicht so ein bisschen unbeschwert arbeiten kannst, weil du vielleicht weißt, du bist zu gut, damit das ganz hinten was passiert und so, sondern es kann halt bei Parma auch wieder womöglich so laufen, dass die halt da auch wieder da hinten drin mit dabei sind und dann hast du diesen extrem unerfahrenen Trainer, ja. Dann hast du eine Mannschaft, das hast du letztes Jahr auch bei Peck hier gesehen, die eigentlich, glaube ich, auch lieber weg von diesem, sag ich mal, Abstiegskampf, Gegrätsche geht, sondern sich vielleicht eher in anderen, sag ich mal, fußballerischen Segmenten sieht, weil am Ende war das schon Kibo, der denen halt auch nochmal diese, sag ich mal, defensive Struktur mitgegeben hat. Also, ja, das ist, total. Muss man halt schauen, wie es sich entwickelt. Klar, wenn die gut starten, wenn die ein paar Punkte holen, ich finde, die haben, ich meine, da ist ein Suzuki noch im Tor, da ist Bernabe weiterhin da, der hoffentlich endlich mal halbwegs gesund bleibt. Also, aber es sind halt Fragezeichen, finde ich, die ich jetzt auch gar nicht so groß negativ erstmal machen will, aber die Fragezeichen muss mir halt erstmal jemand nehmen. Und gerade das mit Cuesta, das ist halt, finde ich, schon ein Riesen-Fragezeichen, weil der kann das größte Trainertalent sein und der bringt sicherlich wahnsinnig viel mit, sonst ist er nicht Co. von Arteta. Aber neues Land, neue Sprache, neue Liga, erste Mal komplette Verantwortung. Hui, das ist nicht ohne.
Ich kann mir halt nicht helfen und an Enzo Maresca denken, der nach dem Abstieg gekommen ist in die Serie B-Mannschaft, in eine super favorisierte Serie B-Mannschaft, die fast zusammengeblieben ist nach dem Abstieg und da noch eben die ganzen Manns und so auch drin hatte und der, glaube ich, nach 11 Spielen schon wieder gehen musste, weil seine Idee von Fußball halt nicht in die Serie B gepasst hat. Und das, ich bin vereinsfanmäßig optimistisch, hoffnungsvoll, dass das nicht der Fall sein wird, aber kannst es halt auch nicht garantieren. Also das kann auf jeden Fall auch der Fall sein. Und gibt es natürlich den einen oder anderen italienischen Trainer, der gerade vereinslos ist, der auch ganz interessant ist. Also wenn ich an so einen Namen wie Palladino denke oder so. ja. Was also auch super ärgerlich gewesen ist, die haben ja mit Mattia Friegan von Westerlo einen guten neuen Stürmer geholt, der hat sich im ersten Training das Kreuzband gerissen.
Das ist krass bitter, ja.
Das, allerdings. Wow. Ja.
Und wie gesagt, um den Kreis zu schließen, wenn die halt da hinten reingeraten, was wir jetzt, glaube ich, alle nicht ausschließen können, also die Pisas, die Hellas, die Lecces und die Cremoneses werden vom ersten Tag an in dem Modus sein und im Zweifel bis zum 38 in 90 plus 5. Ob Parma dann auch in den Modus reinfinden könnte, also ich sag mal so, letzte Saison würde ich sagen, das war schon ein gutes Beispiel dafür. Also ich glaube, mit Bekir, wenn der nicht ausgewechselt worden wäre, dann wären die Szenen Auges darunter gerauscht. Das glaube ich so. Weil da hat man gemerkt, ja, die hatten ja das, glaube ich, alle noch nicht so auf dem Schirm, was das jetzt da bedeutet und so. Da hat Kibo das wunderbar hinbekommen, alles gut. Und ich bin ja bei dir, Marius. Also wir wünschen es niemandem, aber wenn es so käme, könnte man ja auch nochmal gegensteuern. Gar keine Frage, wir sind jetzt erst am Saisonanfang. Aber ob, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie als Clubidentität, als auch vom Spielermaterial her, ob die dann so leicht diesen Switch dann machen könnten, um in diesen Überlebensmodus zu wechseln. Sportlichen Überlebensmodus.
In dem ist auf jeden Fall das nächste Team auch mit einem interessanten italienischen Trainer, der das auch schon bewiesen hat, dass er es kann und drauf hat. Pisa mit Cittadino. Machen wir uns natürlich eh immer Sorgen um Aufsteiger, selbstverständlich. Wie viel machen wir uns um die Truppe vom schiefen Turm?
Ja, schon viel. Aber ich habe es ja gerade auch gesagt, also ich glaube, die werden kein Problem. Heute unterschreiben, sagen würde, ihr habt am 38. Spiel Chance, euch zu retten. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass die das nicht ablehnen würden. Ja. Dementsprechend ist ja schon eine große Euphorie. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber es sind mehrere Jahrzehnte, dass Pisa nicht mehr in der Serie A war. Also vielleicht ist dieses Emotionale, dieses Positive, was wir jetzt bei Cremonese ja auch im ersten Spieltag gesehen haben, das kann dich vielleicht auch ein bisschen tragen. Ich meine, so ein Punkt bei Atalanta zum Auftakt, das ist auch nicht das Allerschlechteste, würde ich sagen. Ich mag Cittadino. Ich finde, das ist eine gute Wahl. Der wird da sicherlich alles reinhauen, alles reinwerfen. Weil wir vorne den Namen Vardy bei Cremonese hatten, anscheinend ist bei Pisa Raul Albiol kurz davor zu unterschreiben. Oh. Also Pisa mag anscheinend auch noch einen Namen holen, der irgendwie, ja, ein bisschen größer klingt.
Und Cuadrado haben sie schon geholt.
Ja, und Cuadrado, stimmt. Ja, also ich mache meinen Take jetzt kurz. Ja, die werden logisch heftig zu kämpfen haben. Und ich möchte auch da einen Spieler nennen, der vielleicht so nicht ganz auf dem Schirm ist, oder der vielleicht überraschen könnte. Angori, linke Schiene im 3-5-2 von Cittadino. Junger Italiener. Der könnte vielleicht auch auf sich aufmerksam machen.
Okay, spannend.
Ein kleiner historischer Einschub. Pisa hat das letzte Mal in der Saison 1990-91 in der Serie A gespielt. Wow. Im Mittelfeld ein gewisser 21-jähriger Diego Simeone.
Ja, stimmt, genau, jetzt wo du sagst. Ja, deswegen war die Geschichte, die waren ja auch an helft mir mit dem Vornamen, an Giovanni Simeone auch dran. Die haben wirklich lang gebaggert und da wäre ja die Geschichte eben gewesen, dass der Sohnemann da auch dann da hingekommen wäre, wo der Papa schon unterwegs war.
Dann muss ich dir jetzt, Christian, einfach mal frei von der Leber weg folgende Frage stellen.
Ja.
Ist die Roma bereit für den Scudetto?
Nein.
Jonas, guck mal, es tut mir leid.
Nee, also ich würde es emotional auf jeden Fall feiern. Nee, glaube ich nicht, aber erstens ist ja Herr Gasperini am Werk, da weiß man ja nie, was so passiert, kann ja auch nach oben. Nee, aber ich glaube, das muss, also ich sage einen kleinen Take, ich weiß, der hilft uns jetzt für die Saison wenig weiter, aber für mich wird die Roma im nächsten Sommer mal so richtig angreifen. Zum Hintergrund, die haben ja immer noch dieses UEFA gewisse Auflagen, Settlement Agreement, also die dürfen diesen Sommer jetzt eben, sind ihnen ziemlich die Hände gebunden auf dem Transfermarkt, im Winter Transferfenster auch noch, nächsten Sommer nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die Friedkins nur darauf warten, dann auch die Schatulle aufzumachen. Und dann hätte Gasperini ja dieses erste Jahr schon hinter sich, würde alles kennen. Also nur so weit, weit in die Zukunft gerichtet. Ich glaube, nächsten Sommer greift die Roma richtig an. So, aber wir wollen ja schon über diese Saison sprechen. Also ich habe schon sehr viel von Gasperini an diesem ersten Spieltag gesehen. Es hat mich sehr positiv überrascht. Also klar, es ist ein Spiel, wieder brauchen wir nicht so hochhängen. Aber ich meine, weg vom Ergebnis, auch von den Prinzipien einfach. Also da hat man schon gesehen, dass da eine Gasperini-Mannschaft am Werk ist. Also wie die nach vorne verteidigt haben, wie die gegen den Ball, wie die hohe Ballgewinne. gegen eine Mannschaft wie Bologna, die jetzt ja auch eine gewisse Qualität mitbringt. Also das war schon vielversprechend. Ich habe eine Statistik aus Italien gehört. Gasperini ist bisher noch bei jeder seiner Serie A-Mannschaften ist er mit der Niederlage gestartet, weil eben vielleicht ein Gasperini-System auch erstmal Zeit braucht. Bei Atalanta ist er, bei Crotone damals, bei Genoa, bei Inter, überall. Ja, jetzt ist es ein Spiel. Nochmal, keine Sorge, ich hänge das schon nicht so hoch. Aber ich glaube, die spielen jetzt am Wochenende in Pisa. Dann stehen die mit 6 Punkten, gehen in die Länderspielpause und dann schauen sich die Spieler da vielleicht schon nochmal mit nochmal entschlossenen Augen an und sagen, oh, die Ideen, die der gute Mann da mitbringt, sind ja vielleicht nicht die allerverkehrtesten. Also ich freue mich einfach riesig auf die Roma und ich glaube, die wird eine sehr gute Rolle spielen. Ich freue mich auf Ferguson, weil der vielleicht wirklich auch, der ist ja auch in der Versenkung einfach verschwunden die letzten 1,5 Jahre, aber was der davor so als Skillset hatte, das war schon alles andere als verkehrt, ist glaube ich auch noch immer noch 22 oder Anfang 20, also
ja, ja.
Also ja, dann allein
20 die, sogar erst.
So, genau. Allein die Achse Svila, Mancini, Kone und Soule würde ich auch noch schon fast mit reinnehmen, aber ich glaube, das könnte auch ein Soule-Jahr werden, gerade mit Gasperini. Ja, da ist schon sehr viel Spannendes mit dabei. Ja, aber nee, weil du so, Meisterschaft, glaube ich, ist schon noch ein bisschen zu früh. Die haben ja auch in Europa ein bisschen was zu bewerkstelligen.
Er war auch mit einem Augenzwinkern gemeint, da nochmal an der Stelle Programmhinweis. Marius und ich waren ja beim Alles Totti Podcast und da habe ich ehrlicherweise, muss ich jetzt mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil ich da sowas ganz Ähnliches gesagt habe, wie du es vorhin getan hast, jetzt Christian, mit dem, Marius, erinnerst du dich, mit dem Ausblick auf und dann nächstes Jahr und dass ich sie da dann für sehr gefährlich halte, vor allem, weil jetzt ja schon, es sind jetzt sehr viele smarten Transfers dabei, die aber nicht so so konnte, ich will dieses Jahr Meister werden Transfers sind, sondern so welche, die wenn du jetzt Gasperini Zeit gibst und dies, das alles, dann nächstes Jahr aber hallo.
Finde es auch ein Statement, dass man bei dem kurz aufgeblitzten Interesse von Inter an Manu Kone direkt gesagt hat, ne, den geben wir auf keinen Fall ab. Das ist auch in Zeichen, also in Zeiten finanzieller Notwendigkeiten ist das ja schon mal eine Ansage bei einem Spieler, der dir eine Ablöse von 40, 50 Millionen einbringen kann. Zeigt die auf jeden Fall die Ambition und die Gewilltheit auch der Vereinsführung jetzt eben ja auf jeden Fall nach vorne zu gucken. Und ich finde es sehr schön, dass Christian, dass du auch gesagt hast, dass du glaubst, dass das ein Soule-Jahr sein kann. Ja. Denn ich habe in dem Roma-Podcast den Hot Take gehabt, dass der 30 Torbeteiligungen macht.
Okay, oh, ja, das wäre eine Ansage. Ich finde auch, ich muss auch sagen, ich liebe Gasperini auch einfach dafür. Ich habe jetzt mit ein, zwei italienischen Kollegen mich unterhalten, die ja auch sehr nah an, also viele Jahre schon nah an Gasperini sind. Und die haben so erzählt, das hat so einen ähnlichen Satz, den bringt Gasperini schon seit Jahren, so wenn er mit seinem Sportdirektor über Transfers redet, dann sind immer wieder so Sätze gekommen wie, schaut mal her, hinten Abwehr und Mittelfeld, da können wir vielleicht auch ein bisschen was sparen. Da irgendwie finden wir schon eine Lösung. Holt mir einfach Offensive. Holt mir offensive, talentierte Leute und ich werde was daraus machen. Und ich will mal sagen, die Geschichte von Gasperini der letzten Jahre, ich glaube, da müssen wir jetzt viel Zeit hier aufwenden, um die ganzen Namen aufzuzählen. Aber ja, das stimmt. Die werden auch noch was machen. Eben in England sind sie jetzt gerade ein bisschen gegen geschlossene Türen da gelaufen. Hashtag Sancho. Aber irgendwas wird er noch kriegen und deswegen gebt dem Mann einfach offensive Leute in die Hand. Und wenn ich da so einen Soule sehe, der ja von der Altersstruktur perfekt ist, der lernen will, der letztes Halbjahr schon diesen nächsten Schritt gemacht hat, oh ja, da sehe ich viel Potenzial, da das mit Gasperini einfach zu begleiten. Ja, absolut. Und Dybala haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass Dybala jetzt, wie soll ich sagen, immer die allererste Rolle spielen wird, aber lass das Trainerteam von Gasperini Dybala physisch halbwegs fit bekommen. Oh, dann werden wir auch ein paar Dybala-Momente wieder die Saison sehen. Unter Gasperini.
Wir nähern uns dem Tabellentipp, haben aber noch drei Teams zu bestreiten. Jetzt kommt einer, der passt nicht ganz in die Altersstruktur, offensiv technisch gesehen, bei Herrn Gasperini, aber ist ein Gesicht der Serie A, das wieder zurück ist. Die Mannschaft vielleicht nicht, aber der Spieler schon. Domenico Berardi ist derjenige, welcher über den ich sprechen möchte. Und Sassuolo ist das Team, für das er zockt. Schöne Trikots haben sie. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber spielen sie auch schönen Fußball, ist die Frage.
Tja, also ich habe sie jetzt ja gegen Napoli gehabt am ersten Spieltag. Da waren sie durchaus überfordert, aber da würde ich mal meinen, das hatte schon auch sehr viel mit Napoli zu tun. Übrigens, mir fällt gerade auf, weil ich gerade Napoli nochmal nenne, wir haben vorher den Napoli-Part durchgespielt, ohne einmal den Namen McTominay, glaube ich, zu nennen. Also,
oh.
Ja. Ja, aber ja, ich finde schon, dass nur eins, also wie der da einfach weitermacht, also ich sehe bei dem nicht, dass der aufhört.
Nee.
Also,
nee.
Nein.
So, das nur so, weil fällt mir gerade auf, weil wir haben über viele geredet, aber nicht über McTominay. Also das war schon wieder, ja, wie der sich da so auf dem Feld, was der da so macht und so. Ja, egal, aber wir sind ja nicht mehr bei Napoli, genau. Also ja, die waren überfordert, aber da würde ich mal sagen, das hatte schon sehr viel mit Napoli zu tun. Ich mach's kurz. Ich glaube, wenn du hinten dran, und logisch wird Sassuolo eher im hinteren Bereich sein, wo auch immer dann genau, dann macht, anders als vielleicht ganz vorne, wo es oft die Defensive ist, die vielleicht entscheidend ist, würde ich schon sagen, dass du hinten dran halt auch eine gewisse Offensive brauchst, um halt das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Und ja, jetzt sind wir am 28. August, müssen wir halt noch abwarten, aber allein potenziell ein Angriffstrio von Berardi, Pinamonti und Lorienté zu haben, oh, das ist für mich ein bisschen zu gut, um abzusteigen. Und selbst wenn sie Lorienté noch abgeben sollte, was vielleicht immer noch passieren kann, Fadera, den sie ja schon haben von Como, glaube ich, wird da auch ganz gut reinpassen. Matic, bin ich jetzt mal gespannt, wie der körperlich da jetzt daherkommt, den sie jetzt im Mittelfeld noch geholt haben.
In Lyon hat er immer gespielt.
Ja, schau, siehst du, weißt du schon mehr, sehr gut. Auch wieder hier ein Player to watch ist für mich Josh Stoik. Nicht nur aufgrund seines Talents, sondern auch aufgrund der Systematik von Grosso. Also ich habe Sassuolo jetzt eben viel studiert im Hinblick aufs ersten Spieltag und er spielt zwar Viererkette, aber es ist so ein asymmetrisches, dass es eigentlich oft eine Dreierkette wird, weil der rechte Verteidiger eben ins Zentrum schiebt und Doig aber darf die ganzen linken Flügel, darf der offensiv belaufen. Also ich glaube, allein deshalb könnte das vielleicht auch so ein Spieler sein, der eine auffällige Saison vielleicht spielt, die man nicht so auf dem Zettel hat. Also ja, für mich haben sie zu viel fußballerische Qualität, als dass sie runtergehen. Aber, letzter Satz, sie wären logisch auch der klassische Kandidat dafür. Wenn sie in den Treibsand reingeraten, dann kann halt genau das passieren, was ihnen vor zwei Jahren passiert ist.
Und
dass sie eben nicht wissen, wie man sich da bewegt. Genau.
Genau, und da wäre für mich die Frage, das ist immer dieses Ding.
Daraus gelernt.
Ja, wenn du so ein gewisses Qualität hast, wo dann auch schon die Experten sagen, na, eigentlich sind die kein normaler Aufsteiger und die sind qualitativ und technisch und so. Und wobei Pinamonti ist es auch einer, der ist qualitativ, technisch gut, aber hat auch schon immer wieder bei solchen Teams gespielt und auch gegen Abstieg gezockt. Aber da sind schon so ein paar auch so Schöngeister mit dabei.
Ja, ja. Gar keine Frage.
Ah ja, mal gucken.
Das ist den muss ich noch anbringen. Wenn du sagst, Josh Stoik hat auf der linken Seite alle Freiheiten. Es wäre natürlich auch ein Jammer, wenn Fabio Grosso seinem Linksverteidiger nicht alle Freiheiten geben würde, ne?
Du meinst, das kann er einfach nicht machen.
Ja, genau.
Ja, aber kurz noch, Grosso finde ich jetzt schon auch spannend. Ich meine, ich muss extra sogar dreimal noch nachschauen. Es ist wirklich sein Serie A-Debüt als Trainer. Er ist ja schon mal mit Frosinone einmal aufgestiegen, aber hat sich dann dagegen entschieden, in die Serie A zu gehen. Hat den kurzen Lyon-Auftritt gehabt. Aber auch da, um nochmal mein Positives, ich habe so das Gefühl, der ist jetzt gereift. Ich glaube, der ist jetzt bereit auch für die Serie A, auch in diesem Zusammenspiel mit Sassuolo. Ja, schön auch, dass so einer wie Fabio Grosso jetzt, würde ich sagen, auch diese Serie A mit bereichert.
Absolut. Torino. unter die Räder gekommen am ersten Spieltag, aber da wollen wir es nicht zu viel draus machen. Hab vorhin schon mal angedeutet, ne? Haben einige Tore auch einfach hergeschenkt. Was kriegen wir da mit Baroni und einem wiedergenesenen Zapata geboten?
Also eine Mannschaft Baroni ist ja eigentlich, haben die letzten Jahre gezeigt, eigentlich immer schon mal ganz, also Sorgen müssen die sich auf jeden Fall nicht machen. Nee. So, das wäre aber auch, wär auch hart, wenn Torino sich Sorgen um den Abstieg machen müsste. Haben natürlich mit Ricci und Milinkovic-Savic schon krasse qualitative Verluste. Aber ja, Aslani geholt, noch ein paar andere. Boah, das ist irgendwie ein bisschen von meinem Gefühl her wie Genoa eigentlich auch, vielleicht noch ein bisschen besser. Und dann ist es die Torino-Saison, die Torino immer spielt.
Ja, aber halt, also ich bin bei dir, wahrscheinlich der Output wird nicht viel, also der tabellarische Output wird nicht groß anders sein können, bin ich völlig bei dir, weil wir schon hatten, das sind davor halt einfach ein paar zu gut für Torino-Verhältnisse. Aber ich glaube schon, dass die Hoffnung bei Torino da ist, durch Baroni auch endlich aus diesem, sag ich mal, fußballerischen grauen Maus-Ding ein bisschen rauszukommen, einfach ein bisschen qualitativ. Und du hast Aslani so genannt, ich würde dann noch Simeone und Ngonj mit dazu nehmen. Also Aslani, Simeone und Ngonj für einen Club der Range von Torino, muss ich sagen, klingt auf dem Papier für mich erstmal mindestens gut bis sehr gut. Also, und die in der Hand von, und dazu eben wie Mario richtig gesagt hat, Zapata, hoffentlich geht's ihm halbwegs gut. Also allein jetzt denkt man nach, der hat jetzt für die Sturmspitze, hat der Zapata vielleicht hin und wieder, Simeone und Jay Adams hat er ja auch noch, der das letztes Jahr gespielt hat und der auch die eine oder andere Bude gemacht hat. Also so eine Tiefe habe ich jetzt gerade in der Offensive, habe ich jetzt bei Torino lang nicht mehr gesehen. Und das in den Händen von einem wie Baroni, von dem ich auch sehr viel halte, ist, glaube ich, würde ich sagen, ist die Hoffnung der Torino-Fans, ich glaube, die werden realistisch genug zu sein, zu wissen, dass die nicht Sechster oder Siebter werden, weil da laufen davor halt noch ein paar andere herum, aber dass es zumindest fußballerisch ansprechender ist, dass du mal ein paar gute Spiele dabei hast, dass du vielleicht mal wieder ein Derby gewinnst, das wäre logisch für Torino, das ist auch ein wunderschöner Nebeneffekt und das ist einfach irgendwie eine positive, bessere, emotionalere Saison erlebst, würde ich mal sagen, ist die Hoffnung.
Ja, und du hast ja in dem Stadion auch mit der Fanszene und so da eigentlich alles da, um dann da irgendwie wieder auch so das ein oder andere Fußballfest irgendwie zu zelebrieren, weil die Leute gehen ja trotzdem nicht weg da. Das ist ja.
Ah, und Ding vielleicht, Casadei, würde ich sagen, der könnte auch einen nächsten Schritt machen. Also ich glaube, von der Verantwortung jetzt her auch ohne Ricci.
Hoffentlich.
Klar, also Ricci wird ihnen sehr abgehen, gar keine Frage, aber das traue ich Casadei. Also nicht, weil das Casadei 1-2-1er Spielertyp ist, aber einfach, dass der jetzt einfach da auch nochmal mehr im Zentrum in die Verantwortung rückt, das traue ich dem auch zu, wäre sicherlich auch Richtung Nationalmannschaft auch gar nicht so unverkehrt aus italienischer Sicht.
Wer fehlt noch, Christian?
Ist es Udinese, oder?
Ja.
Ja.
Z wie Zebra haben wir im Trikot gesagt.
Ja. Oh, die nächste, auch alles andere als einfach, finde ich.
Ja.
Also, ich sag mal so, ich fange mal an. Also, Tovin, Luca und Biol zu verlieren, hui, das ist schon, das ist viel Qualität, die du da verlierst. Plus, was man entgegenstellen kann, klar, Runjajic ist weiterhin da, dass er letzte Saison schon sehr gut gemacht hat, also die kennen das. Ich glaube, die werden auch weiter irgendwie ihre physische Art ausspielen, also die werden für mich, die haben für mich auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Soleil, hinten der Verteidiger, ist ja auch erstmal noch zumindest noch da, also das sind ja schon auch immer noch ein paar da. Ich könnte mir vorstellen, so ein Player to watch, vielleicht so ein bisschen Atta im zentralen Mittelfeld, der könnte vielleicht so der bringt schon ein bisschen was mit, finde ich. Deswegen, ja, also irgendwie sind die für mich, die sind zu gut, um da ganz hinten, aber weiter nach vorne, puh, wie gesagt, Tomé, Luca und Biol, boah, das ist schon viel Qualität, die du da auffangen musst.
Das sehe ich auch nicht, dass da große Sprünge irgendwie gemacht werden können. Ich glaube, wenn die nochmal die Saison 2024/25 spielen, wo sie ja wirklich gar nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, dann unterschreiben die das alle komplett. Atta hast du erwähnt, wen ich dann nochmal hervorheben würde, ist Lennon Miller. Ich habe mir keine Spiele vom Motherwell FC angeguckt, aber mein schottischer Kollege hält extrem große Stücke auf den und da sind, glaube ich, auch Vereine dran gewesen, die noch ein bisschen namhafter sind als Udinese.
Ja. Also in Italien zum Beispiel Bologna. Bologna wollte den auch sehr, also ja, spannender Name, definitiv.
Ja, bei denen tue ich mich auch schwer, wo ich sie einsortiere.
Du brauchst ja aber auch diese Vereine, die du einfach guten Gewissens auf Platz 13 stellen
kannst. Ja, ganz ehrlich, dann lass es uns tun. Gott. Hier kommt der ultimative Serie Amore Tabellentipp. Und ich würde sagen, Marius, ich habe hier eine schöne Tabelle digital gebastelt, da trage ich das jetzt schön alles rein. Ich habe meins noch nicht eingetragen. Du hast ja auch selbst, du hast heute gesagt, es geht on the fly. Mhm. Und das Schöne ist, dass ja der Gast immer vorlegt. Christian, wer kommt bei dir auf die 20?
Ich muss ja einen auf die 20 setzen. Bei mir ist es Pisa.
Marius?
Ah ja, sorry.
Du bist immer Zweiter, ich habe dich so eingetragen.
Ja, stimmt.
Du wirst es auch nicht jedes Mal sagen müssen, ja?
Na gut. Aber ich dachte, ich warte noch mal ab, um vielleicht bei dir was abgucken zu können. Nee. Mein Herz blutet, aber Platz 20, US Lecce.
Ja, ich habe tatsächlich, das ist so, ich habe gerade von... Ich habe vor 30 Sekunden drüber nachgedacht, ob ich Lecce auf den letzten Platz tue. Ich glaube, ich tue auch Lecce auf den 20., weil ich Cilladino ein bisschen zu gut finde, aber ich finde Cilladino nur gut genug für Platz 19. Das machen wir aus der Runde rum. Dann ist Pisa bei mir Platz 19. Marius, heißt es bei dir Platz 19?
Also ich habe im Roma-Podcast gesagt, dass ich Pisa nicht auf die Abstiegsplätze tippe. Ich versuche mich herumzukriegen, dabei zu bleiben und setze deswegen dort Cremonese hin, trotz der Jubilare von San Siro.
Des Punktepolsters, das sie sich schon erarbeitet haben.
Christian, deine 19.
Ja, bei mir geht Hellas auf der 19 ein.
Ja, dann darfst du direkt mit deiner 18 weitermachen.
Ja, dann ist es bei mir, ist es Cremonese auf der 18.
Okay. Ja. Mario?
Achso, jetzt bin ich wieder dran, ja, richtig.
Ja,
ja, jetzt habe ich so viel von Statement-Transfers gesprochen und Zanetti-Believertum, wobei das hast du ja gesagt. Und aber das ist vielleicht auch, also Steffen, falls du das hörst, unser Hellas-Ultra, ich habe ja Hellas auch immer auf Platz 18 getippt, die letzten 3 Jahre, glaube ich, und sie sind immer drin geblieben und deswegen vielleicht machen wir es einfach wieder so.
Okay. Ja, ich... Ist schwierig. Ich kann, das ist eigentlich bitte, also zwei Klassen, also Christian, du sagst, dass Lecce die Klasse hält.
Ich erkläre es euch kurz, für mich waren es, also im Moment sind es aus den 4 gehen 3 runter und ich bin mit Lecce, ich bin nicht davon überzeugt, dass Lecce die 17 ist, aber keine Ahnung, ich wollte mich jetzt auch nicht zu sehr von diesem Cremonese-Ding leiten lassen und deswegen bin ich da kohärent geblieben. Aber also für mich sind es aus den 4 wird es halt 3 erwischen.
Ja,
Marius Dulic heißt er, oder, glaube ich, korrigiere mich kurz, dass Dulic halt wieder gleich neue Christovic werden, sozusagen, damit meine Idee aufgeht.
Ja. Okay, ja, bei mir geht Hellas auf die 18, bei mir ist es dann auch, steigt auch Hellas ab.
Oh, warte mal, du hast Pisa auch drin, sonst hättest du ja fast 3 Aufsteiger gehabt, ja, okay, auch nur ein Aufsteiger. Ja,
genau. Nee, dann geht bei mir auf die 17 Cremonese. Bonazzoli am letzten Spieltag per Fallrückzieher.
Natürlich.
Sehr schön.
Ja, und da gehe ich dann mit Pisa.
Okay, genau. Und mein Quartett schließt sich hier mit Lecce.
Dann ist ja jetzt schon sozusagen fast 3 Punkte gesichert. Platz 16.
Das war für mich, da startet, ich verrate euch immer kurz, wenn es dann, da startet für mich jetzt der zweite Block. Also ich hatte diesen ersten 4er Block, da war mir klar. Jetzt startet für mich der zweite Block, ja.
Und der ist dann 16 bis 13 ungefähr?
Nee, der ist bei mir sogar 16 bis 11.
Oh. Okay.
Mhm. Dann fange ich gleich mal an. Ja, klingt sicher nicht cool für einen Maris. Ich sage jetzt Parma. Aber ich sage auch mal am Ende, ob 16, 15 oder 14, glaube ich, werden am Ende auch nicht mehr viele Riesending machen.
Ich unterschreibe den Klassenerhalt. Ja. Ich unterschreibe den Klassenerhalt. Alles
ja,
gut.
Ja, ich mache jetzt einfach aufgrund der Fragezeichen, die wir schon hatten, mal ein paar Mal dahin. Aber ja. Ist ja immer noch gesichert, würde ich mal sagen.
Ich stelle dort Sassuolo hin mit 20 Scorerpunkten von Rentenvertrags-Berardi.
Ganz kurz dazu nur, weil ich ja auch in der Vorbereitung, Berardi hatte jetzt gegen Napoli sein 401. Spiel für Sassuolo.
Stimmt, ja.
Und Achtung, er ist neben Ciro Immobile der einzige, glaube ich, der letzten 15 Jahre oder so, der auf 200 Torbeteiligungen in der Serie A kommt. Irgendwie 122 Buden und 78 Vorlagen oder so.
Wahnsinn.
Das sind schon coole Zahlen, würde ich einfach mal sagen.
Ja, Marius, ich muss dir sagen, bei mir geht auch, gerade wegen der Trainerfaktor ist es, glaube ich, der mich überzeugt hat, bei mir geht Parma auch auf die 16. Okay.
Du, niemand von euch hat sie auf den Abstiegsplatz getippt. Das ist okay für mich.
Und direkt darüber ist dann Sassuolo aber bei mir auf der 15. Wer ist bei dir auf der 15, Marius?
Da schätze ich Cagliari ein.
Oh, die habe ich auch noch. Die haben wir auch noch. Die müssen auch gar nicht.
Du hast schon mal sowas gehabt. Da hast du irgendwie Hellas vergessen und hast sie dann auf Platz 10 getippt oder so.
Ja.
Da hättest du am Ende 22 Plätze gebraucht.
Christian, deine 15?
Meine 15 ist Udinese, sage ich jetzt einfach mal. Auch, ja. Scheiße. Ist auch bei mir ein bisschen tiefer, ja, ich weiß.
Dann sag deine 14 gleich.
Meine 14 ist dann Sassuolo. Da muss ich jetzt mit meiner Argumentation gehen, dass ich eben sage, die Tore da vorne mehr bringen sie ein bisschen weiter nach.
Dann kommt bei mir Udinese.
Ja, das hätte ich nämlich so auch gemacht. Ich muss auch, wenn wir es gerade von Cagliari hatten, ich sehe Udinese schlechter als Cagliari. Ich sag's euch, wie es ist. Und dann kommt aber Cagliari. Dann kommt Cagliari auf die 13.
Jetzt sind wir bei der 13, richtig?
Ja. Ja.
Und Marius? Ja, dann ich mach noch ein bisschen Fanbrille und setz da jetzt Genoa hin.
Bei mir ist auf der 13 auch Cagliari. Mhm. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken, wie weit oben sie sind. Weil, wie gesagt, ja, dieses Pisacane ist schon logisch auch Unerfahrenheit, großes Fragezeichen. Aber ja, irgendwie habe ich ein ganz solides Gefühl bei
dir. Aber es sind da wahrscheinlich trotzdem nur 2 Punkte vor Platz 17, so, ne? Am Schluss.
Ich wollte gerade sagen, genau. Vielleicht sind sie bis zur 75. am 38. Spieltag noch 17. oder so, ja. Genau.
Ja, dann kommen jetzt wahrscheinlich Torino und Genoa, nur ist die Frage, in welcher Reihenfolge.
Das hast du sehr gut erkannt, naja, bei mir ist auf 12, ich habe jetzt Torino auf 12. Und ich weiß, jetzt kann man sagen, wow, Torino nur 12., ja, aber ich bleib dabei, vielleicht spielen sie ein bisschen einen spektakulären
Fußball. Marius?
Dann kommt jetzt Parma.
Gut. Ich tue auf die 12. Ja. Genoa. Und dann. Was fehlt denn jetzt noch alles? Torino fehlt noch. Bei mir. Ist es Torino 11. oder 10. und wer ist dann 10. oder ist Torino sogar. Nee, für weiter hoch geht's für Torino nicht. Dann ist bei mir die 11 Torino. Wer ist deine 11?
Bei mir auch.
Bei dir auch.
Und bei mir ist Genoa die 11, also best of the rest.
Ja.
Ist für mich. Den Titel gewinnt dann bei mir.
Und jetzt fängt der nächste Block an bei dir wahrscheinlich.
Genau, richtig. Und da kann ich euch gleich sagen, das war für mich der mit Abstand schwerste Block.
Ja, verstehe ich.
Keine Ahnung, was da. Ich sag da jetzt 2, 3 Sachen, da, keine Ahnung. Aber ja, irgendwo muss man die halt da reinwerfen.
Platz 10.
Ja, fange ich schon mal an. Bei mir landet auf Platz 10 Bologna. Ich weiß, das. Ich habe vorhin sehr viel Gutes gesagt und glaube ich.
Da auch, kommt sofort die Polizei angefahren, ey.
Ja, gehört? Die Vincenzo-Polizei kommt da zurecht, ja. Ich sag Bologna auf 10 und dafür aber Europa League Viertelfinale oder so.
Genau das unterschreibe ich.
Okay.
Oh, ich will es nicht wahrhaben, ne? Ich müsste da eigentlich auch, es gibt, mich hat tatsächlich gerade vorhin die Rede Christians zu Fiorentina überzeugt, deswegen muss die da weiter hoch. Platz 10 Lazio.
Ja. Aber das tut ja schon auch ein bisschen weh, oder?
Das ist schon, ja, also das ist schon extrem weit unten.
Eine Sarri-Mannschaft, die die ganze Woche trainieren kann.
Aber hast du dich letztes Jahr auch dahin getippt?
Ja. Ja, schon.
So in dem Dreh auf jeden Fall.
Neunter ist dann bei mir in Bologna.
Und bei mir ist Lazio Platz 9.
Ja, ich mach's kurz. Bei mir ist auch Lazio Platz 9. Es fühlt sich nicht aufgrund dieser Sarri ganze Woche Trainingskonstellation irgendwie nicht richtig an, aber ja, ich denke, lass mal machen.
Okay, Platz 8.
Platz 8 ist dann bei mir nach dem ganzen Lob die Fiorentina. Weil es halt schwierig ist, weiter nach vorne zu kommen.
Ja, jetzt passt das eigentlich auch gar nicht dass, zu dem, was ich gesagt habe, dass ich die Fiorentina jetzt nicht auf Platz 8 tippe, sondern Atalanta.
Ja. Ich kann nicht Como schon auf die 8 tun, oder? Aber die haben halt auch nur...
Warum nicht? Also ich meine, das ist eine klare Verbesserung für die.
Ja, weißt du was? Ich mache Como auf die 8. Ich mache Como auf die 8 und die Fiorentina auf die 7.
Ah, jetzt bin ich schon wieder dran. Mhm. Mit meinem Platz 7 und das wird Como.
Mhm. Und bei mir ist die 7 Atalanta. Weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll, aber
ja, das
steht da jetzt.
Das ist so gefühlt das erste Jahr, wo ihr mal sozusagen La Dia versucht runterzutippen.
Also ich sag mal so, Champions League sehe ich sie diese Saison nicht mehr. Das ist einfach, das ist zu viel. Und nochmal, nur kurz zum, dieses Lookman ja oder Lookman nein, könnte halt für mich am Ende, das könnte zwei Plätze Unterschied ausmachen. Aber ja, ist egal, ist ja für uns alles.
So, alles gut.
Also, nee. Ich gehe jetzt einfach mit Atalanta auf 7.
Und auf 6?
Ja, da habe ich jetzt Como. Dann bin ich jetzt der Como-Hipster. Das wollte ich eigentlich gar nicht sein, aber gut, bin ich jetzt anscheinend hier bei uns drei. Como auf die 6.
Habe ich eigentlich super lange mit geliebäugelt, nur sind meine Hipster-Tipps jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer in die Hose gegangen.
Ja, zu Recht vielleicht auch.
Ja, und ich gehe dann jetzt dann hast du mich doch, Christian, hast du mich mit Pioli überzeugt und dann verbessert sich die Fiorentina auf den Europa-League-Rang.
Ja, das wäre doch schön.
Je nachdem, wer die Coppa gewinnt.
Das stimmt.
Milan ist viel zu gut, um nur Sechser zu werden. Boah, wenn ich es von oben mache. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ja, Platz 6, Atalanta.
Ja, du hattest ja noch Atalanta.
Ja, wer fliegt aus der Champions League raus?
Platz 5, Juve.
Ich muss ja an meinem Tudor-Take irgendwie festhalten und gehe deswegen mit Platz 5, Juve.
Mhm.
Auch wenn dann wahrscheinlich im Winter, wenn Tudor tatsächlich entlassen werden sollte, dann übernimmt im Winter Spalletti und dann sind sie dann schon wieder ein Dritter oder so.
sondern für mich war dieses 6 bis 10, das war echt wow, schwierig. Bei mir ist, ich mache die Roma auf die 5. Sie schafft es noch nicht ganz für mich.
Und wen machst du auf die 4?
Und dann darf ich jetzt gleich auf die 4, gell? Ja, dann mache ich Juve auf die 4. Und so, in die Champions League schafft es.
Ich gehe mit der Roma auf 4.
Bei mir wird Milan 4. und die Roma 3.
Und bei mir wird auch Milan 3.
Und bei mir Milan 3. Ja.
Okay.
Und dann jetzt, ja gut, dann können wir jetzt, also fange ich die letzte Runde an, oder? Dann nennen wir sie doch gleich beide, oder?
Ja.
Ja, bei mir landet Napoli auf der 2, ich mache Inter zum Meister.
Das ist gut, damit wir da unterschiedlich unterwegs sind. Napoli verteidigt den Titel, aber auch nur so 3-4 Punkte Vorsprung.
Du hast gesehen, was ich vorhin eingetragen hatte schon, ne?
Ah ne, ich habe tatsächlich nicht geguckt.
Bei mir, das waren die einzigen zwei, die ich reingeschrieben hatte. Ich drehe das um und gehe mit Christian mit, tatsächlich.
Okay.
Ich hatte Napoli auf Meister, aber das ist das, was ich jetzt umändere. Das hat mich gerade vorhin überzeugt. Und das auch mit, ja, Inter wird Meister, Napoli Zweiter. Ja, wow. Jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, das sind ganz viele Sachen dabei, die uns bald noch vorgeworfen ja, werden können.
Absolut.
Ja, ja. Eieiei. Naja, gut. Aber ich finde, wir haben argumentativ einiges dafür geliefert. Auch daran wird man uns festnageln können, würde ich mal meinen. Mein lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, mit uns durchzupflügen durch alle 20 Teams.
Durchpflügen trifft's gut, würde ich sagen, ja.
Ja, echt.
Hat großen Spaß gemacht. Also, und ich selber wieder, gell? Wenn man das so alles dann so ein bisschen das irgendwie dann einordnen muss, ja. Viele Fragezeichen. Also nochmal, wir hatten es ja schon im Gespräch. Also ich glaube, sowohl im Abstieg glaube ich, dass es einfach knapp wird. Ich glaube nicht, dass da, also Stand jetzt, wir können ja nur von Stand Ende August sprechen. Und eben auch gerade diese Nummer so ab 5-6, boah, also vielleicht 2 Unentschieden noch zu viel zwischen Spieltag 30 und dann rutscht du da 3 Plätze ab. Das würde mich auch nicht überraschen, muss ich sagen. Also ich glaube, es wirklich könnte auch sehr eng werden.
Safe. Es wird auf jeden Fall echt hochspannend. Freue mich sehr auf die neue Serie A-Saison mit dir, mit euch, mit dir, Marius, natürlich auch. Ja, wir sind ja schon mittendrin. Mhm. Jetzt kann ich an dieser Stelle sagen, dass ich erst mich und dann Marius in den Urlaub verabschiede. Bei mir geht es jetzt mehr. Christian, du hast gesagt, du auch vielleicht nochmal mehr.
Ja, das ist sehr knapp. Das würde ich jetzt einfach so mal sehr gut.
Und dann greifen wir alle gemeinsam nach der Länderspielpause wieder an, würde ich sagen.
Genau. Ihr könnt mal eure Tabellentipps eingeben, uns schicken, per DM oder per E-Mail. Also DM Insta. Felix hat das schon gemacht und habt ihr jetzt dann ein bisschen Zeit für Trikot-Ranking, Tabellentipps schicken und dann so, wenn wir beide aus dem Urlaub wieder da sind, dann arbeiten wir das irgendwie alles auf. Ja, ich gehe auch ans Meer, allerdings lasse ich mir den irischen Wind um die Ohren fliegen.
Meer ist Meer.
Ja, und bei uns gibt's immer Montagabends oder dienstags genau. Mehr nach der Saisonvorschau kommt die Trikotfolge und auch in der Woche drauf sind wir für euch da, dann in dem Fall ohne Marius. Aber folgt uns auf allen möglichen Kanälen, dann verpasst es auch nicht, wenn eine neue Folge kommt. Danke jetzt schon mal für konstruktives Feedback. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Schön, dass es so.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora.